Futter bei den Hühnern. Folge 9. Der Saisonrückblick unserer Lünehühnen mit Stefan Hübner.
Jo, was war denn heute das Thema unseres Podcasts? Kajetan, erzähl mal.
Unter anderem, hat die SVG nur ihren Plan erfüllt oder haben sie deutlich overperformed? Dazu hört ihr den besten Experten, den es überhaupt gibt, für die Beantwortung.
Ja, wir sprechen über den Klebstoff der Mannschaft.
Wow. Und wenn man dann ganz bis zum Ende hinhört, dann erfahrt ihr sogar, wie viele Netzmaschen ein klassisches Volleyballnetz hat. Torben sei Dank. Wir haben eine ganze Menge anderes Neues erfahren von Stefan. Es ist einfach Wahnsinn, ihm zuzuhören, wobei wir auch einen netten Talk gemeinsam hatten. Stefan hat Volleyballwissen wieder ohne Ende bewiesen. Hört rein, es lohnt sich, macht Spaß.
バレーボールポッドキャストバターバイディ船へようこそ。
Das war japanisch.
Moin und herzlich willkommen beim Lüneblock Podcast Butter bei die Hühnen. Wenn euch das jetzt japanisch vorkam, dann habt ihr richtig geraten. Die Erklärung gibt's nachher. Wir wollen ja auch so ein bisschen Spannungsbogen hier aufbauen. Wir freuen uns heute, euch zur Folge 9 vom Butter bei die Hühnen zu begrüßen. Wenn ich wir sage, dann meine ich Kajeta.
Konnichiwa.
Dann meine ich Torben.
Konnichiwa.
Und heute sogar mit Zuschauer. Ingrid ist auch mit dabei. Und als besonderen Gast haben wir heute the one and only, den vierfachen Volleyballer des Jahres in den Jahren 1998 bis 2002, den Trainer der SVG Lüneburg seit 7 Jahren. Willkommen, Stefan Hübner.
Mit einem norddeutschen Moin grüße ich euch alle.
Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, Freude ist ganz, ganz meinerseits.
Und das Huhn wollte auch nochmal begrüßen. Konnichiwa. Ruhe, Konnichiwa sollst du sagen.
Ui. Erklärung gibt es später im Laufe des Podcasts noch. Wir wollen heute mit euch so ein bisschen die Saison oder den Saisonrückblick mal durchsprechen. Was ist eigentlich in dieser Saison volleyballtechnisch bei den Lünehühnen gelaufen? Und ich leite einfach mal so schlank über zu Torben. Der brennt darauf, so mal in den Talk mit Stefan zu gehen.
Ja, danke Wolfgang. Stefan, wir waren ja am Anfang dieser Saison, dieser Corona-Saison, waren wir alle irgendwie gespannt, wie es vorangeht, wie es überhaupt mit dem Volleyball vorangeht. Wir hatten ja alle so ein bisschen gedacht, findet die Saison überhaupt vollständig statt oder wäre sie abgebrochen worden? Was mich jetzt aber mal brennend interessiert ist, wie seid ihr, mit welchen sportlichen Erwartungen seid ihr eigentlich in diese Saison gegangen?
Meinst du, was Platzierung jetzt angeht oder ganz...
Platzierung, ich glaube, da hattet ihr mal gesagt, ihr wolltet in die Playoffs. Das war ja, glaube ich, so eine Aussage.
Also kann man ja jetzt, die Mannschaft hat sich das Ziel gesetzt gehabt, eine Medaille zu gewinnen am Anfang. Ich fand, das war ein sportliches Ziel, aber wir haben gesagt, ja, wir gehen das voll mit. Von dem her war da, der Glaube war da an die Qualität in der Gruppe. Und sowas finde ich erstmal immer gut, weil das natürlich auch so ein bisschen so eine Ausrichtung gibt für die ganze Arbeit der Saison. Von dem her haben wir uns am Anfang so ein Leuchtturmziel, sage ich mal, gesetzt, ne, an dem man sich immer wieder messen kann und wo man sich auch immer wieder in die Verantwortung gegenseitig nehmen kann, immer wieder darauf zurückkommen und sagt, Leute, wenn wir das und das erreichen wollen, müssen wir halt auf die und die Weise trainieren oder arbeiten. Und ansonsten war natürlich am Anfang auch, ja, es hat sich natürlich komisch angefühlt. Dann ging das noch mit so, weiß gar nicht, war das ein Spieltag oder waren es noch mehr mit so ein bisschen Zuschauern? Ein Spieltag. Das war halbwegs okay und dann danach war natürlich komplett ohne Zuschauer und das hat so ein bisschen gedauert, sich daran zu gewöhnen. Am Anfang fühlte sich das wirklich an wie so ein Trainingsspiel. Ich glaube, nachher haben alle Mannschaften und alle Teams und vor allen Dingen auch die Bankspieler das unheimlich gut hinbekommen, so irgendwie Atmosphäre auch in die Halle zu kriegen mit den paar Helfern, die noch da waren. Also haben das eigene Team unheimlich gepusht, sodass es nachher, ich sag mal, zumindest irgendwie so eine gewisse Atmosphäre ist zustande gekommen, auch wenn sie natürlich komplett anders war als das, was wir sonst kennen, wenn die Halle voll ist.
Habt ihr euch an dieser Stelle an die Atmosphäre auch gewöhnt? Also war das ja quasi ein Lernprozess für die ganze Mannschaft, für den ganzen Stab?
Ja, ich glaube, an das Gefühl musst du dich erstmal gewöhnen, ne? Weil das wirklich anders ist. Vorher hast du sagen wir so, als kleines Beispiel, als TK die erste Saison zu uns gekommen ist, erkannte das vom College noch viel mehr, wo die Hallen nicht so voll sind, dass er sich selbst unheimlich pusht zu so einem Spiel. Und dann hat er das auch gemacht bei uns beim ersten Heimspiel und kam hinterher zu mir und sagt, ey, ich war völlig überpaced, weil ich habe mich heiß gemacht und dann waren 800 Leute in der Halle, die Vollgas gegeben haben. Ich war völlig drüber irgendwie. Und so hat er da dann so seinen Weg gefunden, okay, wenn jetzt die Halle voll ist, muss ich selbst nicht mehr ganz so viel mich vorher schon auf so einen bestimmten Aktivierungslevel bringen. Und das war jetzt natürlich wieder komplett umgekehrt. Jetzt musste man wieder irgendwie gucken, ja, wir müssen schauen, dass wir bereit sind, dass wir Aggressivität haben, dass wir Energie hinbekommen, auch ohne diesen Austausch zwischen Mannschaft und Fans. Und das war auf jeden Fall ein Prozess und hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, hinten raus hat das gut geklappt.
Ich fand es ja unwahrscheinlich interessant. Wir hatten Jordan mal befragt zu dem Thema, wie ist es denn eigentlich, noch ganz am Anfang eigentlich in der Saison. Und er hat tatsächlich so die Aussage herausgehauen, es ist eigentlich für ihn, er hat eine ganze Menge Vorteile drin gesehen. Er hat gesagt, wir hören untereinander uns. Wir verstehen unsere Ansagen, wie unsere Abstimmung funktioniert dadurch auch. Gut, er kennt jetzt natürlich die Stimmung in der Halle natürlich nicht und von daher hat er nicht direkt so einen Vergleich. Aber die Aussage fand ich dann schon spannend, dass er eigentlich relativ viel Positives dem abgewonnen hat. Das ist ja etwas, an was man normal gar nicht so denkt.
Ja, ich glaube, es ist immer so, ne? Es hat immer Vor- und Nachteile, auch für mich in Auszeiten. Ich konnte deutlich mehr mit meiner Stimme arbeiten, weil so auch wenn ich ruhig gesprochen habe, konnten die mich verstehen. Und wenn man energischer sprechen wollte, ist auch das angekommen. Wenn die Halle voll ist und die Musik noch lauter dadurch, und dann musst du irgendwie brüllen die ganze Zeit, damit die dich überhaupt verstehen. Und dann ist es natürlich viel schwieriger, Stimme irgendwie einzusetzen. Kommunikation war deutlich einfacher dadurch. Nicht, dass die sonst nicht funktionieren würde, aber es war einfacher. So ist, aber auch ein Tick weit auch schwieriger, weil der Gegner hört natürlich auch alles viel mehr. Ne? Also wenn du Dinge jetzt reinrufen willst als Trainer, das ist wie, wenn man sich jetzt ein Fußballspiel mal anguckt, irgendwie, da hört man ja auch jeden Ruf, alles hört man. Und so ist es dann bei uns in der Halle auch. Also ja, es hat immer alles Vor- und Nachteile irgendwie. Aber ist trotzdem fehlte natürlich was. Ja, und ich glaube, nachher einfach diese Erfolgserlebnisse und dieses positive Ende hat einiges wettgemacht, aber zwischendrin haben wir schon gesagt, oh Mann, das ist schon. Ich meine, wir waren natürlich dankbar, dass wir überhaupt spielen durften. Da waren wir schon privilegiert im Vergleich zu allen anderen, die keinen Sport treiben können, gerade in Hallen. Und aber ja, gewöhnungsbedürftig.
Hätte ich gleich mal die erste Zuhörerfrage. Die wurde uns eingesandt per WhatsApp von Markus Wilke. Er wollte fragen, ob das denn wirklich nötig ist, dass auch beim Volleyball die Spieler, wenn sie miteinander sprechen, sich teilweise die Hand vor den Mund halten. Also ist das wegen der Kameras? Ich weiß es nicht bei der SVG. Ich habe das gar nicht so beobachtet. Ist das eher für den Gegner, damit der Gegner es nicht sieht? Aber da müsste man ja ausgebildete Lippenleser auch irgendwo haben. Gibt es da Spezialisten im Hintergrund, die versuchen, sowas zu lesen und Taktik rauszufinden?
Nee, ich glaube, es geht schon viel zum Gegner, dass du versuchst, die Hand ein bisschen Richtung Gegner, dass du die Lautstärke in die Richtung so ein bisschen drosselst. Als Trainer machst du das genauso. Ich halte auch mal die linke Hand dann hin oder die rechte Hand. Oder mein Brett, was ich dann manchmal in der Hand habe. Vielleicht willst du auch ein Zeichen geben dahinter. Also es hat nichts mit Kameras oder dass die Jungs irgendwie nicht gehört werden wollen oder dass da nicht klar sein soll, was sie sagen. Das hat rein mit dem mit dem Gegner zu tun. Und das macht schon Sinn. Wir haben auch bestimmte Codes, die wir dann benutzen. Das heißt, wir haben ein Schlagwort und damit ist ist allen dann klar, was gemeint ist. Und da brauche ich dann nicht sagen, dass man auch der schlägt aus guter Annahme und der Ball fliegt parallel zum Netz, dann schlägt er gerne scharf diagonal. Dafür haben wir dann einen Begriff. So, den Begriff kann ich reinschmeißen und dann ist allen klar, was gemeint ist und der Gegner kann damit dann weniger anfangen.
Aber professionelle Lippenleser gibt es in der VBL nicht.
Was immer mal gemacht wurde, ist dadurch, dass ja die Scouts oder irgendwelche Presseleute oder Helfer noch hinterm Feld sitzen. Der eigene Zuspieler zeigt natürlich immer unseren Angreifern an, welche Pässe sie laufen sollen. Teilweise sind die Passbezeichnungen doch sehr ähnlich. Und dann kann Leute hinterm Feld sozusagen drüben den Mittelblocker anzeigen, was jetzt unser Schnellangreifer geht. Das ist manchmal hilfreich, das zu wissen. Sowas hat es schon gegeben. War jetzt aber im Männerbereich dieses Jahr eigentlich war da nichts. Da gibt es dann auch wieder viele, die sich drüber aufregen und sagen, oh, ist doch unsportlich. Und,
geht dahin auch die Professionalisierung, dass man sich um das Feld herum auch an dieser Stelle so ein bisschen weiter aufstellt? Also dass du sagst, wir analysieren live mit Kameras nochmal was, dass dann in diesem Fall dann Christian oder sowas reinruft oder reingibt?
Ja, also Christian hat immer und vorher mit Malte war das genauso, also unser Scout, der hinterm Feld sitzt, die haben von mir immer klar freie Fahrt, alles, was sie denken und alles, was sie sehen, sollen sie mir schreiben. Also wir haben so eine Chat-Funktion offen in unserem Statistikprogramm und die schreiben mir dann permanent Dinge zu unserem eigenen Team, zum Gegner und ich filter das und sage dann, ja, habe ich auch schon häufig, sag mal so, wir haben uns neulich gerade drüber unterhalten hier in unserer Nachbereitung. 75% ist so, wo ich sage, jo, habe ich auch gerade gesehen oder haben wir im Blick. Dann gibt es ein paar Prozent, wo ich sage, ja, nee, könnte man so machen, wenn ich bewusst irgendwie anders machen. Das ist immer hilfreich, so einfach, weil mehr Augen sehen mehr, gucken auf unterschiedliche Dinge. Jeder hat auch einen anderen, ja, weiß ich, ist immer. Guckt auf andere Dinge einfach und da ist das sehr, sehr hilfreich. Ne? Bernd, der neben mir sitzt, guckt auf bestimmte Dinge. Ich gucke irgendwie so auf das Ganze. Ich glaube, es gibt mittlerweile vielleicht sogar noch mehr technische Mittel, die wir auch, also wo wir die technischen Voraussetzungen für hätten, die wir jetzt noch nicht so nutzen, weil du brauchst dann auch genügend Leute, um das zu machen. Also wenn ich jetzt so die Kopfhörer im Ohr zum Beispiel ist was mich, glaube ich, nerven würde, wenn ich da ständig einen habe, der mir immer was erzählt irgendwie. Deswegen ist diese Chat-Funktion ganz gut, da kann ich das in Ruhe filtern. Also man könnte dann, du könntest zum Beispiel noch Videosequenzen so festhalten, zum Beispiel für die Mittelblocker. Und dann könnte der Mittelblocker, wenn er nach seinem Aufschlag ausgewechselt wird und auf die Bank kommt, könnte er sich aus seinen letzten drei Rotationen, wo er vorne war, nochmal angucken, was hat der Zuspieler gespielt, wie habe ich mich bewegt. So ähnlich wie man sieht das im American Football, wenn der Quarterback rauskommt, ja, wenn die Defense wieder raufgeht, dann hat er auch immer sofort ein Tablet in der Hand und guckt sich die letzten Spielzüge nochmal an. Also sowas ist schon auch möglich. Wir hätten die technischen Voraussetzungen dafür. Ja, dann brauchst du aber auch genug Leute auf der Bank, die sich darum kümmern. Ja, dann musst du schon die vollen drei Trainer ausnutzen auf der Bank. Wir machen so ein paar Dinge noch etwas mehr Handwerk, also machen schon so Charts auf der Bank. Ich glaube, wichtig ist immer die Informationen, die du brauchst, dass du die kriegst und dass du die auch sinnvoll anwenden kannst. Also wir probieren Dinge auch aus im Training und manchmal sehen wir dann, ja, es ist irgendwie nett, aber ist nicht der Mehrgewinn wirklich so. Ne?
Was meinst du mit Charts? Kannst du das nochmal ganz Charts kurz erklären? Charts
sind halt, dass wir haben so vorbereitete Zettel, wo dann zum Beispiel bestimmte Schlagrichtungen vom Gegner, bestimmte Angriffskombinationen festgehalten werden. Das sind dann Infos, die für unsere Mittelblocker sind, die dann immer rauskommen, sich neben den Co-Trainer setzen. Einfach mal gucken, was passiert so in meinen drei Rotationen, wo ich vorne bin, wo ich blocke, was hat er zuletzt gespielt, spielt er irgendwie viel erstes Tempo, spielt er das immer am Anfang vom Satz. Also lauter solche Dinge. Oder wir haben auch schon letztes Jahr, als dann Ennio und Bernd auf der Bank waren, hat Bernd sich um den mehr mit dem eigenen Zuspieler beschäftigt, also mehr, was die gegnerischen Mittelblocker so machen, hat da Dinge festgehalten. Sowas ist schon spannend, ne, weil das ist wirklich was, wo man schon wichtige Informationen rausziehen kann für den nächsten Ballwechsel.
Ich fand es ja vorhin schon spannend, als du gesagt hast, dass die Mannschaft für sich das Ziel, so eine Medaille zu bekommen, ausgegeben hat. Wenn wir mal so ein bisschen Revue passieren lassen und mal in die Hinrunde gehen, da waren wir als SVG sicher noch ganz weit entfernt davon. Aber es gab so ein paar Mannschaften, die haben so überrascht, wo man eigentlich gedacht hatte, wird das jetzt diese Saison, die Saison von Bühl ganz am Anfang in den ersten drei Spielen oder vielleicht auch noch das vierte Spiel, hat man ja gedacht, da kommt was richtig aus Bühl. Berlin hat sich nicht so gut geschlagen. Düren, Friedrichshafen sind eigentlich so relativ sicher weit vorne rumgelaufen. Und Frankfurt war auch so der Überraschungskandidat auf der negativen Seite. Wie habt ihr euch da gefunden? Oder?
Ich glaube, es waren einfach dieses Jahr wieder viele, viele gute Teams, die gut zusammengestellt waren, auf einem ähnlichen Niveau. Und so wie es manchmal Jahre davor auch schon war, es hängt dann immer davon ab, wie machst du das so gegen die, sag ich mal, direkten Konkurrenten. Und das haben wir in der Hinrunde nicht gut hinbekommen. Das haben wir in 2020 gesamt nicht gut hinbekommen. War natürlich schon ein bitteres Jahr mit so vielen Spielen, die du verlierst. Das nagt natürlich am Selbstvertrauen. Und Bühl, denke ich, war eine sehr gute Mannschaft. Bühl hat halt die Strategie, die haben auf 6-7 Leute alles gesetzt. Dann hat sich der absolute Leistungsträger verletzt zwischendrin. Und dann wurde es halt sehr schwer. Hinten raus sind sie dann wieder, als sie alle Leute beisammen hatten, haben sie wieder gut gespielt. Ich denke, wenn die alle gesund geblieben wären, wären sie weiter vorne gewesen.
Und wie habt ihr das am Anfang der Saison selbst eingeschätzt? Habt ihr das auch so eingeschätzt, dass du gesagt hast, auch Bühl, oh Gott, die sind zumindest in der ersten 6-7 super zusammengestellt, die spielen eine sehr gute Rolle, oder war es?
Ja. Also wir haben wirklich alle Teams komplett, wir haben ein bisschen unter Haching und VC Olympia rausgenommen, aber alle anderen hatten wir absolut auf einem ähnlichen Niveau. So, war uns klar, dass ganz viele schwere Spiele kommen und wie gesagt, Frankfurt hat auch relativ viel Probleme mit Verletzungen gehabt. Wir auch noch am Anfang, das hat sich sicherlich auch noch ein bisschen bemerkbar gemacht. Victor hat länger gebraucht, bis er in Fahrt gekommen ist. Einmal die lange Pause für seine Schulter, wo er schon, die schon spezieller ist, ja, wo natürlich unheimlich Wumms drin ist, die aber auch, wenn die länger sich nicht bewegt, eine ganze Zeit braucht. Also der hat sich schon schwer getan am Anfang. Dann hat er die muskuläre Verletzung in der Vorbereitung gehabt. Das ist schon was auffällig war dieses Jahr. Ob das die Pause war, ob das irgendwie die Gesamtsituation, es gab natürlich schon deutlich mehr Verletzungen als sonst, muskuläre Verletzungen auch in anderen Ligen. War schon irgendwie ein bisschen überraschend. So, und von dem her hatten wir auch in der Hinrunde natürlich noch Schwierigkeiten. Dann hatten wir kurz vor Schluss der Hinrunde nur noch einen Zuspieler. Das hat es natürlich auch nicht einfacher gemacht. Trotzdem haben die Leute, die da waren, gut gearbeitet. Und dann kam im Dezember mit Reis natürlich so ein Baustein, der uns dann noch gefehlt hat. Der hat sicherlich sehr gut getan und dann war Victor wieder voll da. Und dann, denke ich, hatten wir halt auch ein Team, was dann absolut gleichwertig war mit den anderen. Und haben wir es in der Rückrunde wieder sehr gut hinbekommen, haben halt gegen alle direkten Konkurrenten gewonnen und, glaube ich, nur knapp gegen Berlin verloren und knapp gegen Friedrichshafen verloren. Ne? 3-2, 3-2. Und gegen Düren war das einzig deutliche Spiel, muss man sagen. Alles andere haben wir da sehr, sehr gut gemacht. Und ja, das reichte dann, diese sehr gute Rückrunde reichte dann, muss auch mit ein bisschen Glück, ne, weil je nachdem, wie die anderen dann spielen, hat das dann zu diesem fünften Platz gereicht, der natürlich immer ein bisschen netter ist, 4-5 als jetzt 6-7-8, wo du gegen die ersten 1-2-3 spielst.
Ja, also das war ja von den Rückrunden, von der Rückrundentabelle hier im Vergleich zur Hinrunde Ja, wirklich erstaunlich in der Rückrunde, wenn man das so rechnet, durch die Verlegung, Spielverlegung, kann man das jetzt nicht ganz als Hin- und Rückrunde deklarieren, aber es ist quasi deckungsgleich. Dann waren wir punktgleich mit Berlin in der Rückrunde, also mit jeweils 21 Punkten, also Dritter Berlin, Vierter dann DSVG. Und naja, nach der Hinrunde, wissen wir, da waren wir auf dem 9., da musste man noch zittern um Playoff-Platz. Hast du das erwartet? Es war zwar alles sehr knapp, aber hast du dann erwartet, dass die Grizzlies letztlich rausfallen? Oder wer war dein erster Kandidat?
Nö, Gießen war schon bitter, dass die rausgerutscht sind. Wir haben natürlich die Saison auch ziemlich genau analysiert. Und Gießen ist wirklich, auch wenn man sich die Zahlen anguckt, wirklich sehr, sehr, sehr bitter. Also die waren absolut in dem Bereich 4-5 und haben aber, glaube ich, von 9 Spielen 7-3-2 verloren. Mhm. Und ja, wir wissen auch, wie das ist letztes Jahr, wenn du einmal in so einem, ich meine, das ist immerhin 3-2, du nimmst noch einen Punkt mit und die haben auch gut gespielt die ganze Zeit. Und trotzdem ist das irgendwie was, was dann, ja, es wird dann irgendwann schwerer, was auch immer das ist, ne? Dass, wenn du in so einem Strudel drin bist und ja, wie gesagt, hatten absolut die Qualität für 4-5 und von dem her war das schon überraschend, dass Gießen das nicht geschafft hat. Ne? Ich denke, eine sehr angriffsstarke Mannschaft, gut im Aufschlag, gut im Angriff und zwei wichtige Elemente einfach im Spiel. Aber wenn das so eng beieinander ist, wird das halt bestraft. Das ist so wie wir da vorne noch reingerutscht sind mit unserer Rückrunde. Also es ist ein bisschen überraschend, dass Gießen da rausgefallen ist. Mhm.
Ja, das hast du ja damit schon ein bisschen angedeutet. Aus der Statistik, zumindest aus der Statistik, die wir von außen so einsehen können, die offiziellen Statistiken der VBL, kann man jetzt nicht immer so genau rausfinden, warum jetzt die eine Mannschaft stärker und schwächer war. Natürlich einzelne Elemente, die sind dann relativ klar, aber kann mich erinnern, nach dem ersten Playoff-Spiel gegen Herrsching, da war ein Zeitungsartikel, da hat sich Max Hauser sehr konsterniert gezeigt, also verzweifelt fast. Wir waren in allen Elementen besser und haben verloren. Also das ist auch beim Aufschlag, bei der Annahme und beim Block bei der SVG, das war ja laut offizieller Statistik, ging das sehr stark auseinander. Also im Block ganz vorne, in der Annahme laut VBL-Statistik ganz hinten. Ist denn bei der Annahme das auch ein bisschen subjektiv, wie gewertet wird? Oder kann man die offizielle Statistik, kann man die auch heranziehen?
Ja, es ist schon, also es ist, wir haben schon versucht, vor der Saison einen Standard festzulegen. Also die Spiele werden ja auch noch so ein bisschen nachgescoutet, wobei dann nicht wieder jede Aktion sich genau angeguckt wird und nochmal bewertet wird. Also die meisten Files haben schon ganz gute Qualität. Also die meisten Scouts machen da schon ganz gute Arbeit. Live ist natürlich nicht einfach. Es wird nochmal nachbereitet von denen. Und dann wird es noch an zwei weitere Scouts geschickt, die dann nochmal drüber gucken. Also es wurde schon so ein Standard geschaffen für die Statistiken. Ich glaube, wir scouten Annahme sehr streng bei uns, ziemlich streng. Also Christian, vor allen Dingen im Vergleich zu Malte, etwas strenger. Aber die Statistik stimmt. Also wir waren schon von der, da geht es ja um diese positiven Annahmen. Mhm. Also nennt sich dann Plus-Plus-Annahmen. Das sind die perfekt sind, wo sich der Zuspieler eigentlich so gut wie nicht bewegen muss. Und dann Plus-Annahmen, so der nächste etwas größere Radius um ihn rum, wo er ein, zwei, drei Schritte gehen muss, wo er immer noch in einer guten Position ist und auch den Schnellangreifer einsetzen kann. So die Annahmen, um die geht es. Und da waren wir schon, denke ich, die schwächste Mannschaft. Mhm. Wenn man wichtig ist, ja, das, was Max Hauser da gesagt hat, das ist natürlich immer bitter, wenn du dir das anguckst und Angriff und Block und Aufschlag und überall bist du besser. Eine Zahl wurde in den Zeitungen natürlich immer vergessen, die auch ziemlich interessant sind, und das sind die Eigenfehler. Und das war halt eine Statistik, wo Herrsching nicht besser war als wir. Ne? Sondern da war ein großer Unterschied. Also die hatten, glaube ich, 7, 8, 9 Fehler teilweise mehr als wir. Und das sind alles Punkte, musst du nur auf die Sätze verteilen. Mhm. das sind auch immer ist auch ein Wert, der wichtig ist. Und das ist natürlich ein Wert, wo, naja, die meisten gucken auf Angriff, die gucken auf Aufschlag, ne? Überall ist man besser. Also Max sicherlich nicht, aber was jetzt Journalisten angeht. Ne? Und wir haben deutlich weniger Fehler gemacht in den zwei Spielen. Und das war das, was dann so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat. Und ja, wir haben das in den entscheidenden Momenten gut gemacht. Herrsching hat in ganz ungünstigen Momenten Fehler gemacht, also im fünften Satz in beiden Spielen. Und das war natürlich auch unheimlich bitter. Also da hätte jeder hätte gewinnen können. So, das waren wirklich ganz, ganz enge Spiele. Oder wird auch ein Quäntchen Glück dazu. Und in der Hinrunde haben wir solche Sätze ganz viel verloren, enge Sätze. Jetzt am Ende und in der Rückrunde haben wir sie gewonnen. Sag mal, so eine spannende Statistik, und das ist das, worum es im Grunde genommen geht, ist das, was wir nennen, das so den relativen Sideout. Also Sideout ist so der Angriff aus der eigenen Annahme. Und der relative Sideout ist der Unterschied zwischen unserem Sideout und dem Sideout vom Gegner. Das heißt, wenn wir mit 67% unserer Angriffe aus der Annahme machen wir zum Punkt und der Gegner nur 62, oder lass uns erstmal anfangen, 67-67 ist eine 50% Gewinnchance eigentlich. Also wir haben 50% Chance, der Gegner 50% Chance. Wenn sich das um 2% verschiebt, also wir hätten 67, der Gegner hat 65, steigt es, glaube ich, sofort um 15%. Dann wären wir sofort bei 65% Gewinnchance. Wenn es auf 5% hochgeht, bist du schon bei 75%. Und das ist eigentlich so ein, da gibt es eigentlich kaum Ausnahmen. Und wenn du da eine Tabelle nachmachst, stand Friedrichshafen, glaube ich, ganz oben, dann, ich glaube, dann Düren, dann Berlin, dann kam Herrsching, dann kamen wir. Und dann war so ein bisschen das Spannende, dann kamen drei Teams und dann war eigentlich von den Zahlen her hätte da Gießen weiter oben sein müssen. So, das war die einzige Ausnahme. Wirklich sehr, sehr gut angeht, die eigentlich im Bereich wie so Teams auf 4 im Bereich von Herrsching waren oder sogar leicht darüber. Aber die haben den Gegner nicht so sehr runterbekommen. Also haben selbst sehr gut angegriffen aus der eigenen Annahme, aber haben den Gegner nicht so gebremst mit ihrem. Und da kommen die anderen Elemente. Und da sind wir natürlich sehr gut. Da gehören wir so zu den Top 4 auf jeden Fall in der Liga. Das ist der Bereich Aufschlag, Block, Feldabwehr. Also den Gegner zu bremsen so im Spielaufbau. Da waren wir sehr gut. Und im Angriff aus der eigenen Annahme waren wir eher im Bereich 8-9.
Deswegen gab es ja wahrscheinlich auch so lange Rallyes. Ihr hattet ja eigentlich, also so aus meiner Perspektive heraus, extrem viele lange Rallyes dieses Jahr gehabt oder diese Saison.
Ja, und das ist natürlich auch eine Spielweise, die wir versuchen so ein bisschen zu forcieren, wirklich so Entscheidungen zu treffen. Haben wir eine gute Situation, gehen wir mutig ran, haben wir die nicht, versuchen wir ja vielleicht einmal einen Block zu spielen und nochmal einen Block zu spielen. Und sowas dauert, auch das hat man gemerkt über das Jahr oder über die 2 Jahre jetzt eigentlich, dass so eine Spielidee wieder verinnerlicht wird und dass die Spieler irgendwann merken und das Vertrauen kriegen, ja, so können wir erfolgreich spielen mit den Leuten, die wir haben, weil das passt zu den Spielertypen, die wir haben. Das passt zum Viktor Lindberg von den physischen Voraussetzungen und es passt zum Jordan Ewert von den Voraussetzungen. So, das hat ein bisschen gedauert und das haben sie nachher sensationell gemacht. Also haben das wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wir nennen das immer das Recyceln, also in den Block spielen und nochmal wieder aufbauen. Da haben wir viel dran gearbeitet und das hat nachher dann sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen ist manchmal diese direkte Killquote, wo du direkt den Punkt machst, nicht so hoch, machst aber trotzdem noch die Punkte nachher.
Das heißt, du sagst immer dann, wenn die Mannschaft physisch ein bisschen weniger stark ist als der Gegner, dann macht dieses Recyceln eigentlich mehr Sinn, weil du dann eben einfach auf deine Chance wartest. So lange sozusagen spielst, bis du dann als vielleicht kleinerer Spieler eben eher Chancen hast.
Es ist dieses viel Geduld auch versuchen, natürlich nicht so viel Fehler zu machen. Also es ist nicht, dass wir sagen, wir dürfen keine Fehler machen. Wir versuchen so ein bisschen so einen Rahmen zu geben, wo wollen wir die Fehler machen? So, wo sollen die Spieler das Risiko nehmen? Ja, und wenn da Fehler passieren, ist es auch völlig okay. Ich glaube, es wäre fatal, wenn man Spieler versuchen würde, okay, wir dürfen keine Fehler machen. Natürlich ist Fehler ist immer was, worüber man sich viel unterhält. Ne? Man unterhält sich drüber, wo werden die Punkte gemacht, wo sollte man Fehler irgendwie vermeiden. Aber wichtig ist, so ein Spektrum vorzugeben. Okay, an dem Bereich, also mal ein simples Beispiel. Ein Zuspieler spielt einen Ball auf die Position 4. So soll er jetzt das Risiko eher nehmen, den Ball zu lang zu spielen oder zu kurz zu spielen? So, dann würden wir sagen, den Ball eher zu kurz spielen. Aber wenn du ihn zu lang spielst, bist du hinter der Antenne und dann kann der Angreifer nichts mehr machen. Also das wäre jetzt, somit würde man dem Spieler den Rahmen geben, wo er das Risiko nehmen kann. Ja, und dasselbe haben wir auch so für Angriff. Und das ist immer was, womit wir uns am Anfang der Saison oder über die ganze Saison auch viel beschäftigen. Und ja, aber es dauert trotzdem, bis so eine Spielweise, bis auch der Glaube dann da ist, ja, so können wir erfolgreich sein.
Ne? Korrigiert ihr auch während der Saison sozusagen eure Vorgaben? Ihr legt euch ja wahrscheinlich so eine gewisse Messlatte, wir wollen uns so und so entwickeln. Und dann stellst du fest, oh, irgendwie klappt das nicht. Und dann korrigieren wir uns da nochmal im Trainerteam und sagen dann, gehen wir doch mal lieber ein bisschen den Weg um ein paar Grad anders.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wichtig, dass du eine klare Vorstellung hast. Und wir gucken natürlich auch, wir haben eine Idee, eine Spielidee und gucken manchmal auch, wenn wir Leute verpflichten, okay, die Leute, wie können wir mit denen jetzt spielen? Und dann musst du trotzdem manchmal vielleicht nochmal im Laufe der Saison siehst du dann, ah, shit, das, was wir da gedacht haben, funktioniert nicht. Da passt irgendwas, eine Verbindung nicht zwischen dem Zuspieler und dem Schnellangreifer. Und das war eigentlich so das Zentrum des Angriffsaufbaus. Jetzt müssen wir das nochmal ein bisschen anders machen. Du merkst plötzlich Angreifer, ah, zu dem passt der Ball dann doch nicht ganz so. Dann wäre es fatal, wenn du sagst, wir müssen so spielen. Das ist unser System und so wollen wir es machen. Also ich glaube, es ist wichtig, immer zu gucken, was für Leute haben wir, was können wir umsetzen dann. Ne? Also beides ist wichtig, eine generelle Idee, glaube ich, zu haben, wonach man guckt, auch wenn man Spieler verpflichtet. Und dann, ja, auch da sind wir jetzt, wenn es auch ums nächste Jahr geht, auch schon wieder am Gucken. Und da werden ein, zwei Dinge sicherlich auch ein bisschen anders sein. Und dann gibt es so eine Grundphilosophie, die relativ stabil ist. Und es gibt so ein paar Dinge, die wir wirklich dann in unserem Spiel und im Training und in der Kultur nicht akzeptieren. So die Fehler, die absolut nicht okay sind. Sowas ist auch wichtig als so ein Grundgerüst. Und sonst kann das manchmal sehr, sehr, sehr wild irgendwo werden.
Kannst du das mal ein bisschen, vielleicht mal mit einem kleinen Beispiel bringen, was so ein Fehler ist, den ihr, wo ihr gesagt habt, diese Saison.
Jetzt auch diese Saison. Ich tippe mal, Aufschlag ins Netz. Erlaubt oder nicht erlaubt?
Ja, Aufschlag unter Netz durch.
Ja, das kommt drauf an. Also das wäre jetzt auch wieder so ein Beispiel, wo gebe ich dem Spieler den Raum für Fehler. Also wenn wir wollen aggressive, jetzt nehmen wir mal Sprung-Float-Aufschläge. Wir wollen aggressive Sprung-Float-Aufschläge, die flach übers Netz gehen, die nicht rotieren und sehr flach übers Netz gehen mit einer hohen Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt dem Spieler sage, er darf nicht ins Netz schlagen, er soll aber möglichst das Risiko gehen und möglichst flach übers Netz schlagen, dann sagt mir der Spieler, ja, wie soll ich das machen? Ich darf nicht ins... Also, ne, es ist Mittelnetz wollen wir natürlich vermeiden. Das ist so ein Fehler, der sollte irgendwie nicht passieren. Aber wenn so ein Aufschlag an der Netzkante hängen bleibt, gerade bei diesen Float-Aufschlägen, ist es völlig okay. Oder wenn er knapp hinter die Linie geht, ist es völlig okay. Beim Spin-Aufschlag ist es schon wieder was anderes. Da versuchen wir nicht ins Netz zu schlagen, sondern eher ins Aus, weil die Geschwindigkeit so hoch wird, sodass immer noch die Chance besteht, dass ein Spieler eine falsche Entscheidung trifft und den Ball annimmt. Während wenn er ins Netz geht, ist es natürlich sofort vorbei. Und ja, so haben wir das für jedes. Wir machen immer noch, das ist was wir übernommen haben, auch aus der Nationalmannschaft, wo Vital Heinen auch immer mitgearbeitet hat. Das mache ich nach wie vor noch. Immer am Anfang der Saison machen wir so ein Quiz. Da ist jedes Spielelement drin und Aufschlag und Annahme und Angriff. Und da haben wir diese positiven oder negativen Fehler oder akzeptable, inakzeptable, wie auch immer man das nennen will. Also es gibt einfach dieses Spektrum vor, wo gehen wir das Risiko bei verschiedenen Spielaktionen. Und das ist immer ganz spannend, weil das schon manche Dinge sind, nicht so wie der ein oder andere das vielleicht vorher gewöhnt war. Aber es macht irgendwann Sinn, also wir hatten das dieses Jahr mit Jordan auch, wo 3-4 Sachen am Anfang waren, wo er sagte, komisch. Und dann am Ende, wenn er aber die Gesamtidee sieht, wie man spielen will damit, sagt er, jo, ja, das macht absolut Sinn. Das passt alles zusammen. So, ne? Und das ist dann gut, wenn der, so bekommst du dann das Vertrauen auch irgendwo der Spieler.
Wenn wir gerade mal bei Jordan sind. Jordan hat ja in der Liga dieses Jahr doch ein bisschen provoziert durch seine Spielweise. Inwieweit musstest du dich da noch mit den gegnerischen Trainern oder Spielern, ich denke jetzt mal so an einen Tille, auseinandersetzen?
Ja, das ist gar keine Auseinandersetzung. Ich sage dann einfach nur, Ferdl, worüber regst du dich auf? Die Marschroute ist dieses Jahr ganz klar, dass das durchgelassen wird von den Schiedsrichtern. Und dann ist es auch irgendwann verständlich. Sie hat ein Problem damit, wenn jetzt an einem Spieltag wird es gepfiffen, am nächsten Spieltag wird es nicht gepfiffen. So, ich hätte mit beiden Dingen kein Problem. Wichtig ist aber immer, dass du weißt, okay, wie wird das Regelwerk ausgelegt? Und wenn das aber jedes Wochenende anders ist, dann wird das irgendwie schwierig. Ne? Ja, ich glaube, Jordan ist, es sieht manchmal auch wilder aus, als es, glaube ich, ist von der Technik. Er macht das einfach genial und es ist frustrierend, wenn du so Punkte kassierst. Das kann ich auch verstehen. Ne? Das hat mich als Blocker auch, wenn da einer angefangen hat, immer nur zu legen und anzudrücken. Und aber Friedrichshafen hat das vorher auch schon mal international wird so gespielt. Also und es war eine klare Linie erkennbar von den Schiedsrichtern. Von dem her war das okay. Und es haben natürlich alle, was man gemerkt hat, ist, dass gerade wenn es nachher zur Endphase der Saison ging und wo Teams uns kannten und gesehen haben, was da Stärken sind, dass Trainer schon vorher und Spieler natürlich besonders stark versucht haben, die Schiedsrichter da schon mal zu briefen, dass das doch nicht okay ist. Und deswegen, ich fand es sehr gut, dass die Linie von Anfang bis Ende war. So, wenn sie anders gewesen wäre, wäre es auch okay gewesen. Ne? Überhaupt kein Problem.
Also ich kann mich durchaus erinnern, dass es mal auch in früheren Saisons schon mal extremere Sachen gab, die noch mehr nach Handball aussahen, wo der Ball noch länger geführt wurde. Also mir persönlich, bin natürlich nicht objektiv, ist das bei Jordan jetzt nicht so aufgefallen. Das war das Wischen und so weiter, das die Gegner genervt hat eher. Aber also es gibt ja vielleicht schöneren Volleyball, aber das ist ja jetzt Standard.
Ja, ich finde, das ist diese technischen Feinheiten machen Volleyball natürlich schwer verständlich manchmal für Leute, die es noch nicht so viel geguckt haben. Es passiert ein Punkt und der den Punkt gemacht hat, kriegt den aber nicht, weil wieder, was war denn jetzt? Und die Idee ist natürlich schon, das zu vereinfachen. Und ein Fehler, der zum Beispiel in meinen Augen absolut rausgenommen werden könnte, wäre die Doppelberührung im Zuspiel. Also nicht das Gehobene im Zuspiel, also jetzt fangen und werfen, weil es heißt ja Volleyball, aber die Doppelberührung im Zuspiel, weil es wird dadurch nie oder seltenst ein besserer Ball entstehen, als wenn es ein technisch sauberes Zuspiel gewesen wäre. Das heißt, der Gegner ist ja immer eher im Nachteil dadurch. Und die Rallyes bleiben einfach länger. Es wird nicht unterbrochen, das Spiel. Von dem her ist das eine Regel, die wir zum Beispiel im Training, nehmen wir sowas nie raus, wird das nie abgepfiffen. Wir lassen die Rallyes immer laufen. So, ne? So, und das ist wieder in meinen Augen, würde das Volleyball nur gut tun.
Also quasi, ich weiß nicht, ob du gestern das Spiel gesehen hast, Berlin gegen oder Friedrichshafen gegen Berlin, da hat ja Friedrichshafen sich auch sehr, sehr stark über einen Ball von Sergei aufgeregt, wo der doch ordentlich rotiert hat. Also wenn man in der Zeitlupe mal geguckt hat, der war zweimal berührt, aber das wurde halt auch nicht rausgenommen.
Nee, genau sowas. Gerade diese Doppelbewegung und der Ball dreht sich dann ganz viel in eine Richtung. Ja, lass es laufen. Wie gesagt, der Gegner wird dadurch, der Ball bleibt im Spiel, das ja. Und der wird irgendwo glücklich landen und vielleicht schlägt auch noch einer drauf und macht den Punkt. Alles schön und gut, aber der wird nie, mit so einem Zuspiel wirst du ja nie präziser sein als jetzt mit einem technisch sauberen. Deswegen, also es ist in dem Sinn kein Vorteil und du lässt die Rallye einfach laufen. Mhm. Das ist gerade, wenn du es im Fernsehen zeigen willst, und macht das absolut Sinn. Und natürlich gibt es dann die Leute, die sagen, ah, ist doch kein Volleyball mehr und Volleyball dieses schöne und technische. Und ich glaube, lange Rallyes, die unterhalten, dadurch entsteht Spannung und
Was vielleicht dann nicht Standard wird, ist, dass man den Ball über dem Netz fängt und dann auf die gegnerische Seite wirft, was ja gestern auch einmal war.
Ja, ich meine, da bist du immer in diesem Bereich, wo wir jetzt auch über Jordan gesprochen haben. Natürlich ist da irgendwo, manche Bälle sind da auf dem Limit, ganz klar. So, und ja, das gestern war, der dachte, es wird ein Drückball und dann kam der Blocker halt nicht und dann lässt er den Ball fallen.
Genau, die Schuld von Friedrichshafen, weil niemand da war.
Ja, ja, ja. Ja, also den kannst du genauso gut rausnehmen, den Ball, klar.
Ja. Was ich halt nicht so ganz konsequent finde, wir hatten es vorhin mit dem Werfen sozusagen, dass es zwar innerhalb der ersten Liga oder vielleicht auch zweite Liga eine Konsequenz gibt, es wird eigentlich eher durchgelassen, aber in den unteren Ligen oder auch im Jugendbereich lässt es eben nicht durch. Also das ist halt dann auch nicht konsequent, weil es ist doch ein Volleyball. Da komme ich halt dann nicht ganz mit.
Es ist eine gute Frage. Ist das was natürlich einschränken würde, dass du die anderen Techniken lernst, vernünftig anzuwenden, gerade im Jugendbereich, ne? Auch was das Zuspiel angeht, wenn es jetzt nur unsauber wäre, es geht ja trotzdem, bist du mit diesen sauberen Techniken ja irgendwo präziser und die anderen gehören mittlerweile dazu. Das ist eine gute Frage. Also da kann ich dir auch, weiß ich nicht, was da das Bessere ist, ab welchem Niveau, ab welchem Level man da mehr durchgehen lassen sollte. Ne? Mhm. Ob man das im Jugendalter noch etwas mehr pfeift. Aber im unterklassigen Erwachsenenbereich, da macht es für mich keinen Unterschied. Also warum sollte man das da irgendwie anders machen? Auch da wird es für Schiedsrichter dann leichter. Auch da, ja, die Leute müssen ihre Spiele selbst pfeifen. Und, wenn es einfacher ist vom Regelwerk, ja, dann ist das ja okay. Wie gesagt, fangen, werfen, da muss irgendwo eine Grenze sein. Deswegen ist das, ja, das ist schon ein schwieriges Thema. Mit dieser Doppelberührung beim Zuspiel, da bin ich 100% von überzeugt. Lass das laufen. Ne?
Wird da auch international diskutiert? Also ich meine. Und aber eine Regeländerung, oder das ist ja eher eine Vorgabe an die Schiedsrichter dann, wie sie pfeifen.
Gibt's ja, da was? Es gibt schon immer, es gibt ein Trainerboard bei der FIVB von namhaften Trainern, die auch immer wieder Ideen mit reinbringen und die natürlich auch brainstormen mit anderen Trainern. Also da werden schon Regelvorschläge gehen da immer wieder ein, ne? Und wie kann man es spielen? Oder manchmal sind wirklich spannende Ideen dabei. Also neulich war gerade über diese Doppelberührung, hat vor kurzem der iranische Nationaltrainer, ein Serbe, der in Polen auch Trainer ist, in Savietze, der hatte darüber geschrieben, so, ne? Und sagt, ich war voll bei ihm. Ich sage, ja, genauso machen wir es auch im Training. Wir lassen das immer laufen, weil ich denke, das ist, ja, es macht nur Sinn irgendwie. Ne? Von dem her hoffe ich, dass sich die Regel.
Es geht ja, glaube ich, auch um die Zukunft so ein bisschen, dass der Volleyball eben auch nochmal ein bisschen attraktiver wird. Und ich kann es nachvollziehen, wenn sozusagen auf einmal der zweite Ball rausgenommen wird und dann alle wieder gucken, was war denn jetzt eigentlich? So nimmst du halt natürlich auch nochmal ein bisschen Spannung aus dem Spiel raus und manche Sachen.
Ja, du siehst das auch da, du siehst das wieder im Fußball. Sobald das irgendwie zu kompliziert wird, was ist nun Hand? Ist das Hand? Ist Hand Hand? Ist es nicht Hand? Was ist Abseits? Ist es, also musst du es versuchen, irgendwie möglichst einfach zu machen. Ja, und das ist dann unterhaltsam, ist einfach verständlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Zielausrichtung. Aber Volleyball bleibt natürlich trotzdem technisch ein anspruchsvolles Spiel da und einfach durch die Geschwindigkeit auch für die Schiedsrichter mal unheimlich schwierig. Ne?
Ja, okay, ehe wir jetzt über Fußball reden, lass uns doch nochmal auf die Saison gehen. Das war keine Kritik, Quatsch. Finalspiele stehen an. Gestern war das erste, also wir nehmen heute am Freitag auf. Schon spannendes Spiel. Beide Giganten gleich auf, trotzdem irgendwie so mein Gefühl, also natürlich hätte ich gerne die SV gegen Düren im Endspiel gesehen, ohne Frage, aber ich glaube, es war doch dieses Jahr wirklich, beide waren sehr nah dran, Düren natürlich noch ein ganzes Stück näher dran. Wie ist es für dich? Also Düren hätte es auch verdient gehabt? Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Düren hat bärenstarke Saison gespielt und ist auch ein gutes Team für nächstes Jahr, auch schon wieder gute Leute, die dazukommen, sehr, sehr breit aufgestellt mittlerweile, sodass auch wenn Leute da mal ausfallen, haben die wirklich, ja, sind mittlerweile mit 14 Spielern immer unterwegs auf sehr gutem Niveau. Und Düren war da dran. Ich denke, sie hatten durchaus die Chance. Ne? Wir haben es Friedrichshafen auch schwer gemacht. Berlin hat irgendwie ganz holprige Saison. So. Sind irgendwie nie so richtig in Fahrt gekommen. Hat immer irgendwie, wir waren immer verwundert. Wir haben uns gedacht, oh, jetzt kommen sie. Nee, doch wieder irgendwie nicht. Und auch da natürlich immer wieder verletzte und angeschlagene Leute. Und dann kannst du nicht in voller Besetzung trainieren. Ich meine, das haben andere Teams auch, aber Berlin hat das auch gehabt. Und dann haben wir jetzt gesagt, ja, jetzt zum Finale. Und dann habe ich mit Flo irgendwie kurz geschrieben und sagt Flo, ja, oder telefoniert. Und dann sagt er, ich hatte gar nicht im Kopf, dass das Spiel schon lief. Und dann sagt er, oh, steht 2-0. Ich sage, wie 2-0? Ja, für Berlin. Nee, für Friedrichshafen. Und war ich schon überrascht. Dann habe ich angeschaltet und auch geguckt. Und dann hat Berlin nachher irgendwie haben sie so diese richtige Art gefunden zu spielen. So mit ein bisschen Lockerheit und Spaß und Freude und trotzdem Aggressivität, nicht zu verbissen. Also das war für mich spannend zu sehen. Wir haben so richtig den richtigen Level so von Anspannung, Spaß, Lockerheit, Konzentration gefunden und dadurch das Spiel dann gedreht. Ich meine, am Ende, wie gesagt, 5. Satz, 2 Punkte, kann so oder so ausgehen.
Ja.
Aber ich glaube, es kann eine coole Serie werden. Also, so wie das jetzt schon losgegangen ist, wie gesagt, beide Teams auch da, eine breite Bank mit Wechselmöglichkeiten. Mir freut es natürlich für Cody, dass er dieses Jahr deutlich mehr spielt und viele Einsätze bekommt, auch nicht nur jetzt mal bei schwächeren Teams, sondern wirklich in entscheidenden Momenten und hat das gut gemacht. Cody ist immer, ich glaube, viele Leute unterschätzen ihn manchmal. Er hat halt diese 1, 2, 3 unglücklichen Aktionen immer, die so unglücklich aussehen und die bleiben manchmal bei Leuten so im Kopf hängen. Aber wenn du dir wirklich mal anguckst, auch hinterher so schwarz auf weiß, was er da Spiel für Spiel immer macht, ist das schon sehr, sehr gut.
Ja, also für die Annahme war er gestern auch Gold wert, was ja sonst nicht seine Stärke war, aber das da stabilisiert. Außerdem hat er einfach emotional, glaube ich, war er der Gamechanger.
Ja, Cody hat einfach bei Sprungaufschlägen ab einer bestimmten Geschwindigkeit kriegt er ein bisschen Probleme, aber Floataufschläge nimmt er mittlerweile sehr gut an. Friedrichshafen hat auch den ein oder anderen Floataufschläger mit drin. Im Gegensatz zu Berlin, wo ja nicht so viele sind. Aber auch da hat Berlin jetzt wieder ein bisschen umgestellt, dass doch der ein oder andere mal einen Float-Aufschlag einstreut, wo sie ja dieses Jahr das versucht haben mit diesen Vollgas-Sprungaufschlägen. Das war ja so die Marschroute von Anfang an. Sie haben es nicht hinbekommen oder selten hinbekommen, stabil aufzuschlagen. Es waren immer sehr viele Fehler auch mit dabei und haben eigentlich nicht den Effekt gehabt mit dem Aufschlag, den sie eigentlich sich, glaube ich, erwünscht haben, mit dieser Philosophie Vollgas zu gehen. Ne? Sie haben sich das so für letztes Jahr aus der Analyse, das, was ich so gehört habe, einfach das hat so gefehlt im Vergleich zu Top-Teams in Europa, einfach noch dieser Aufschlagdruck. Und das haben sie versucht hinzubekommen, hat nicht so richtig geklappt, finde ich, auf die Saison gesehen.
Wobei ich da mal sagen muss, ich hatte das eine Spiel, das war in Berlin. Friedrichshafen hat es 3-1 in Berlin gewonnen. Es gab Phasen in dem Spiel, wo es wirklich nur um den Aufschlag ging. Also da wurde ein Aufschlag reingehämmert nach dem anderen. Für mich als Fan, muss ich sagen, ist es nicht mehr wirklich attraktiv. Weil es geht nur noch darum, wie stark ist der Aufschlag. Und das war dann das entscheidende Spielelement in dem Sinne. Also von dem her fand ich das kein schönes Spiel mehr.
Also ich glaube, es war ja schon mal viel, viel extremer. Als die Regeländerung kam mit der Netzkante, dass das kein Fehler mehr ist, wurde ja wirklich Vollgas gegangen. Ich erinnere noch die Zeiten, wo wir Nationalmannschaft gespielt haben unter Stelian Moculescu. Wir waren teilweise mit unseren Aufschlägen, das ging Richtung 30 Aufschlagfehler pro Spiel. Das war wirklich, ja, es war so Ass-Fehler, das war so die Philosophie. Du konntest dann auch an Tagen, wenn du die Aufschläge getroffen hast, konntest du plötzlich auch mal Brasilien schlagen. Du hast dann aber auch an Tagen, wo es nicht funktioniert, gerade, also wenn du es jetzt nochmal auf ein niedrigeres Niveau runterbrichst, ich glaube, wenn du die Fehler etwas geringer hältst, kannst du gegen viele Teams, die auf deinem Niveau sind, sehr, sehr gut spielen, weil die sich die Punkte immer arbeiten müssen und der Druck sehr, sehr hoch ist die ganze Zeit. Aber international muss man schon sagen, auf diesem Top-Niveau geht es auch schon um richtig Stoff im Aufschlag. Ne? Und die schaffen das mit hoher Qualität und trotzdem, dass die Fehlerquote noch halbwegs okay ist, aufzuschlagen. Und ja, aber da kann dann auch mal so ein Spiel sein, wo wenig Rhythmus ist. Ne? Das ist natürlich nicht so schön anzusehen.
Siehst du jetzt Berlin absolut im Aufwind psychologisch, dass sie jetzt die Serie in 3 oder in 4 Spielen für sich entscheiden?
Ich weiß nicht, ich glaube, das hat denen schon richtig gut getan. Also wäre eine Variante, aber das Spiel ist halt trotzdem nicht auf die ganze Saison gesehen irgendwo richtig stabil. Von dem her, ich weiß es nicht. Ich glaube, Friedrichshafen hat schon die Qualität, das noch weiter eng zu gestalten. Und, ja, wäre ja nur gut, wenn wir noch mehr solche Spiele kriegen wie gestern. Ist ja unterhaltsam. Ne? Ja,
war Werbung für den Volleyball, also muss man ganz klar sagen. Also dass viele Rallyes, viele knappe Punkte, die hätten mal dahin fallen können, mal dahin fallen. Also ja, wer das die nächste Spielen sehen kann, also das dritte und das vielleicht dann vierte, der sollte unbedingt einschalten auf Sport 1.
Oh, jetzt machst du Werbung für Sport 1, okay?
Ich mache dann auch Werbung für Sport 1 und vor allen Dingen, wenn dann auch noch ein guter Kommentator da sitzt. Also es war gestern auch gut schön für die Ohren, also aus meiner Sicht.
Ja, und wenn dann nicht die Fußballnachrichten noch kommen und im Splitscreen ganz klein noch Volleyball zu sehen ist. Aber immerhin haben sie nicht für Darts abgeschaltet. Das muss man ihnen zugutehalten.
Also, wir sehen Verbesserungen. Also summa summarum, Bilanz von Fanseite, glaube ich, ist es klar, Saisonziel übererfüllt aus unserer Sicht. Nach dem, was wir jetzt von dir gelernt haben, ist es, dass die Mannschaft ja eigentlich genau das erfüllt hat, was sie wollte. Aber ich glaube, dieses Übererfüllt, dem kannst du auch folgen, oder?
Ja, auch für uns ist das Übererfüllt. Also wenn du dir so ein Ziel setzt, das heißt ja nicht, dass nicht sofort, wenn du es nicht erreichst, dass es keine erfolgreiche Saison war, zum Beispiel. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, so ein Ziel muss ja in so einem Bereich sein, der so ein bisschen außerhalb der Komfortzone liegt. Wenn wir uns ein Ziel setzen, wo wir sicher sind, jo, das können wir erreichen, ja, das bringt ja nicht so viel. Also du musst dich ja ein bisschen herausfordern damit. Und deswegen, ich habe den Jungs gesagt damals, als wir machen immer so ein größeres Meeting am Anfang über 2 Tage bei unserem Physio draußen in Seedorf, bei Thomas Kuke, mit Übernachten und so weiter. Und da haben die das erarbeitet. Und ich habe gesagt, oh, anspruchsvoll, aber ich gehe das voll mit. Ich glaube, wir haben das Potenzial. Wir sind aktuell nicht da, aber wir haben das Potenzial, dahin zu kommen. Und deswegen, auch wir sind ja super happy, wie die Saison dann verlaufen ist. Ich hätte das nicht erwartet. Nach 2020 war wirklich, wirklich schwierig. Also diese Spiele aus der letzten Saison in der Rückrunde, wo man wirklich, ja, wo wir wirklich sprachlos irgendwie waren, wie die Spiele abgelaufen sind. So, ne? Und trotzdem war das so, also die Saison wurde ja abgebrochen, es war trotzdem noch gute Atmosphäre und es war bis zuletzt, war der Glaube bei uns da, wir schaffen jetzt noch, es waren ja glaube ich noch 2 Spiele, mit 2 guten Spielen kommen wir auf 7 oder 6 oder so und dann hätten, also wir hatten das noch nicht abgehakt, überhaupt nicht. Ne? Also auch da war der Glaube noch da, aber von dem her war das unheimlich schwierig. Und dann dieser holprige Start in diese Saison mit den ganzen Problemen, die jetzt mal so da waren. Wie die Mannschaft das dann hinbekommen hat ab Januar. Ja, und dann manchmal ist es so einfach dann, ne? Dann gewinnst du. Wir starten dann direkt gut. Die anderen Spieler, so jemand wie Jordan, hat sofort bei Kreis so, jo, super, cool, dass er da ist. Das passte sofort. Das hat den noch mal ein paar Prozent stärker gemacht. Wie gesagt, Victor kam dann, hat super, super stabil gespielt. In der Hinrunde hatten wir nur, sag ich mal, einen Außenangreifer auf sehr, sehr gutem Niveau. Konrad hat das am Anfang gut gemacht. Will auch immer in seinem Rahmen gut gemacht, aber natürlich nicht auf dem Niveau, wo die beiden nachher gespielt haben. Und das hat uns schon sehr geholfen. Ja, wie das dann gelaufen ist, dann gewinnst du 2, 3 Spiele, dann wächst das Selbstvertrauen von Woche zu Woche. Und am Ende waren wir irgendwie so ein bisschen, wir haben uns gefühlt so wie die glorreichen 10. Da waren noch 10 Spieler, wo man sagen muss, Dalton, der ja verletzt war, operiert worden ist, war sensationell. Also der war jeden Tag in der Halle, jedes Training in der Halle, hat er sein Krafttraining gemacht, aber du hast ihn nach jeder guten Aktion, hast du ihn gehört, hat er quer durch die Halle gebrüllt und ja, es gibt auch 2 Spieler, die dieses Jahr, Will und Dalton, haben von uns, wir nennen sie die Glue-Auszeichnung, also die Klebstoff-Auszeichnung. Wir haben die beiden bekommen, weil das wirklich die waren, die ganz viel für diese Atmosphäre unheimlich gut getan haben. Da für super Stimmung gesorgt haben. Und das war in dieser Rückrunde, ja, alle hatten einfach nur Bock, zum Training zu kommen, obwohl die kaputt waren, obwohl das anstrengend war. Wir sind wahnsinnig viel gereist. Es waren nur noch 10 Spieler, 2 Mittelblocker, die viel gesprungen sind in jedem Training. Und trotzdem war es sensationelle Atmosphäre. Es hat unheimlich Laune gemacht, diese Rückrunde. Und ja, wenn es dann auch noch so erfolgreich ist, ja, war super. Also wir waren richtig, richtig zufrieden da.
War eigentlich auf der Mittelblocker-Position angedacht, ab und zu mal öfter zu wechseln, auch vom Grundsatz her?
Also, ja. Ja, auch gerade, weil Flo hat unheimliche Knieprobleme gehabt. Der kam mit Problemen von der Nationalmannschaft, hat das so in die Saison mit rein. Dann ging es am Anfang, der war überragend am Anfang, die ersten Spiele. Dann hat er Riesenprobleme gehabt. Dann haben wir komplett alles umgestellt und das Krafttraining und Belastung dosiert. Und dann haben wir das, trotz, dass es dann nur 2 Mittelblocker waren, hinbekommen. Ich hatte vorher schon das Gefühl, dass wir mit den 3 Mittelblockern doch durchaus mehr rotiert hätten. Und auch so wird auch nächstes Jahr wieder die Situation sein. Es ist, glaube ich, gut, da 3 zu haben. Unterschiedliche Qualitäten, wenn du jetzt gerade so jemanden wie Dalton und Michel vergleichst. Dalton, etwas kleinerer Spieler, sehr, sehr schnell, unheimliche Stärken im Angriff. Michel, unheimlich stabil, stabiler Blockspieler, strahlt so eine Souveränität aus. Also das sind so unterschiedliche Qualitäten und da kannst du immer mal gucken, was brauchen wir jetzt an dem Tag, was braucht die Mannschaft heute oder wer ist wie drauf. Von dem her ist es wichtig, dass du die Position doppelt besetzt hast.
Wenn wir gleich mal die nächste Hörerinnenfrage einwerfen. Ingrid hat im Chat geschrieben, also für Hannes war ja sicherlich eine langsamere Entwicklung vorgesehen. Wie ist es ihm in der Mannschaft damit gegangen, dass er plötzlich erster Zuspieler war?
Ja, Hannes, ganz ehrlich, das war so ein Experiment. Also wir haben dann gesagt, durch diese ganze Corona-Geschichte und das ist natürlich auch finanziell jetzt nicht der Moment war, großes Risiko zu gehen. Und haben wir uns entschieden, wenn nicht jetzt, dann machen wir es nie. Also lass uns das jetzt mal riskieren. Und er hat das sensationell gemacht, gerade am Anfang, als Leon auch noch da war, hat er das sehr, sehr gut gemacht. An dem Moment, wo Leon dann nicht da war, die 3-4 Spiele, wurde der Druck natürlich unheimlich hoch auf ihn. Und dann hat es ihn natürlich nicht mehr so frei, hat er nicht mehr so frei gespielt wie noch am Anfang. Aber wir sind super positiv überrascht von Hannes. Hannes ist so ein Typ, jeder spielt mit ihm gerne auf dem Feld, so von seiner Art her, von seiner Ausstrahlung her. Und er hat sich toll entwickelt. Er hat Qualitäten, die auch uns sofort geholfen haben im Aufschlag, wo er einige Sätze, Spiele für uns sogar mitgedreht hat. Und hat es im Zuspiel, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht. Dann wurde es wirklich schwierig für ihn, ja, wo er dann alleine war. Und dann ab dem Zeitpunkt, wo Heiß da war, war das wieder ein bisschen freier für ihn. Aber wir sind, ja, wir haben das nicht erwartet, überhaupt nicht. Also Hannes ist für uns dieser Most Improved Player, also der Spieler, der sich am meisten entwickelt hat über das Jahr. Das war überhaupt nicht zu erwarten. Und ja, das ist sensationell, dass wir jetzt einen vollwertigen Erstligaspieler, also mit der Perspektive, er hat noch Potenzial, er wird sich noch weiterentwickeln, dass wir den aus den eigenen Reihen jetzt so gewonnen haben. Also er ist in Hamburg natürlich ausgebildet, aber er hat jetzt schon mehrere Jahre bei uns in der zweiten Mannschaft gespielt. Und ja, dass so jemand aus der Region über den Weg diesen Sprung schafft, ist was ganz Besonderes, glaube ich. Und das freut uns sehr.
Geht uns auch so.
Definitiv. Wir hatten ihn auch im Podcast zusammen mit Richie. Es war ein sehr nettes Duo, das wir da zusammen hatten und hat sich schon sehr positiv und sehr schön angehört. Torben, ich glaube, du wolltest das Thema Erik Röhrs mal anschneiden.
Du willst weitergehen, ich habe noch so viele Fragen.
Ja, wir haben einen Plan, hallo.
Ja, ach Gott, einen Plan, wir brauchen einen Plan, nicht? wir hatten ja mal ganz kurz hast du mal Düren angesprochen gehabt und dass ja. Düren jetzt auch für die nächste Saison schon einen starken Kader hat. Und bei VCO haben sich ja doch so ein, zwei Spieler doch herausgestellt, dass sie ein sehr gutes Potenzial haben. Und dabei hat dann der Erik Röhrs, ist ja jetzt zu Düren gewechselt. Und er hat dann in seinem ersten Interview quasi gleich gesagt, dass er ganz tolle Gespräche mit der SVG hatte. Also gehe ich mal ganz stark von aus, auch mit dir.
Ja. Hat leider nicht geklappt.
Dabei hat die Mutter doch gesagt, dass sie es lieber gehabt hätte, dass er bei der SVG bleibt. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja.
Ja, wie gesagt, das sind ja aber viele Dinge, die in so eine Entscheidung mit reingehen. Und das ist natürlich auch nicht einfach, für so einen jungen Spieler so eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, es sind beides tolle Vereine, so wo man als junger Spieler sich gut entwickeln kann und eine gute Zeit haben kann. Ich war selbst in Düren, auch das Düren ist ein toller Verein, toll geführt. Manchmal, das sind natürlich 2-3 Buddies von ihm, die schon in Düren sind. Sowas kann manchmal auch mit reinspielen. So, ne? Da habe ich da 2-3 Kumpels, die kenne ich. Und so von dem her, solche Dinge können dann manchmal den Ausschlag geben. Wenn du wirklich, wofür soll, er hat sich echt schwer getan. Also bin immer schon mal nachgehakt und sagte, ich brauche noch Zeit, ich kann mich nicht entscheiden, ist schwer. Und, von dem her, ja, ist schade. Wir hätten ihn sehr, sehr gerne auch bei uns im Team gehabt, überhaupt keine Frage. Wenn er sich gesundheitlich weiter stabilisiert, so wie er das dieses Jahr jetzt da ganz gut hinbekommen hat, er hatte in der Vergangenheit viel, viel Verletzung. Wenn das weiter stabil bleibt, super spannender Spieler auch für Deutschland, so für die Nationalmannschaft irgendwann. Aber er muss gesund bleiben und ich hoffe, dass er da weiter gut arbeitet.
Ja, eine Volleyballmutter hat gesagt, man soll immer auf seine Mutter hören in solchen Sachen. Naja, aber ich hoffe natürlich, dass Erik Röhrs sich gut weiterentwickelt.
Ich habe ihm gesagt, Mann, hör auf deinen Bauch. Und das hat er am Ende, glaube ich, da gemacht. Und er hatte da so ein bisschen etwas das bessere Gefühl vielleicht. Es ist völlig okay. Es ist schade, aber es ist okay. Es macht es natürlich so manchmal auch schwer, weil natürlich versuchen wir auch immer, und da sind wir nicht alleine, das versuchen alle Teams irgendwo auch interessante deutsche Spieler auch immer wieder mit dabei zu haben. Aber es ist dann manchmal auch nicht ganz einfach, ne? Leute von einer bestimmten Qualität. Das versuchen viele. Jemand fragt Max Hauser, der versucht es auch immer wieder und ist auch dann manchmal frustriert. Er sagt, ja, ich versuche das jedes Jahr wieder, die Jungs irgendwie zu holen und es klappt halt nicht. Ne?
Hast du da eigentlich die Strategie mit dem Masterplan und der VBL, dass ein bisschen mehr Ausbildung in die Richtung der Bundesligisten gebracht wird? Also es ist da mehr Ausbildungszentren. Ich glaube, Düren ist, glaube ich, sehr stark dran, da demnächst was auf die Beine zu stellen.
Aber ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, ne? Weil du musst ja überlegen, das ist was bei Handballvereinen und bei Basketballvereinen und im Fußball, ja, da ist das überall so. Da sind dann teilweise jeder Bundesligist muss sein eigenes Leistungszentrum haben. Das sind natürlich nochmal Sportarten, die bewegen sich finanziell in einer ganz anderen Ecke. Also so ein Leistungszentrum, nimm mal das Beispiel Volley Youngstars in Friedrichshafen. Das kostet dich bestimmt 200.000 Euro, kannst du einfach sagen. Und wenn du unseren Etat siehst und sagst, du willst mit 200.000 Euro für Nachwuchs, das ist erstmal schön gesagt, ne? Ja, die Bundesligisten sollen das machen. Da sind wir ganz weit, weit von weg. Also wirklich ganz, ganz weit von weg noch, dass sowas, dass man wirklich von solchen Leistungszentren reden kann. Es gibt Nachwuchsarbeit und es gibt Stützpunkte und es gibt Stützpunkttraining und das haben wir auch. Und wir versuchen, viele Kinder in die Halle zu kriegen und versuchen, die Qualität zu steigern, auch da im Trainerbereich und, ja, das ist ein ganz langer Weg, weil da gehört vieles mit dazu. Du brauchst Partnerschule, du brauchst Unterbringung dann. Entweder brauchst du private Familien oder du brauchst dann Internatsräume. Du brauchst jemanden, der so ein Internat mit. Also das ist schon ein ganz schöner Batzen. So, ne? Und von dem her, ich glaube, dass wir eigentlich bisher gut gearbeitet haben in diesen Stützpunkten. Frankfurt, Berlin, Friedrichshafen. Vorher gab es noch in Bayern was. Das Modell hat eigentlich ganz, ganz gut funktioniert. Aber der Verband ist jetzt natürlich auch nicht finanziell jetzt auch nicht so dicke aufgestellt. Und vielleicht ist die Frauenbundesliga, vielleicht sind die da, die sind, denke ich, da schon weiter. Ja, so Teams wie Schwerin und Dresden. Ähm, und Stuttgart, da passiert da, glaube ich, schon ziemlich viel. Wir haben auch zweite Mannschaften, die dann in der zweiten Liga sind. Und auch wir hatten immer die Idee, gehofft, dass unsere zweite Mannschaft, dass man vielleicht hochgeht in die zweite Liga, aber auch das hat bisher noch keinen Sinn gemacht. So,
jetzt, also auch vor allen Dingen finanziell, jetzt, wenn ich das richtig mal verstanden habe.
Ja, auch finanziell, natürlich. Natürlich. Und dann gab es auch da ein, zwei Spieler, die dann auch gesagt haben, oh, zweite Liga, René Balburg hat aufgehört in der ersten Liga wegen Arbeit und so weiter. Und wenn das in der zweiten Liga, also der Aufwand wird ja immer größer dann auch. Ne? Das war schon nicht so einfach. Und, ja, also ist auch das ist ein spannendes Thema, aber wie gesagt, von wirklich diesen dass man von Leistungszentren reden kann bei Bundesligisten, sind wir noch sehr weit weg.
Da schließt sich der Kreis. Wir hatten in Folge 2, war es glaube ich, Andreas Balburg da haben wir noch übers Leistungsnachwuchszentrum, Bundesleistungsnachwuchszentrum oder Bundesnachwuchsleistungszentrum gesprochen. Du siehst es noch ein bisschen skeptisch. Also das heißt, ja, wir sind in der Entwicklung.
Ja, ich glaube, man will sich dahin bewegen, aber es ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. So, ne? Und ich glaube, dass das trotzdem was sein kann, weil doch gerade für so Thema Nachwuchs und so, da findet man schon auch nochmal wieder andere Partner, die sagen, oh, Profi direkt will ich nicht irgendwie unterstützen, aber so Nachwuchs und so weiter finde ich gut, da engagiere ich mich. Ist sicherlich ein spannendes Projekt und wäre auch was Tolles, wenn man das hinbekommt. Aber das ist gerade noch eine Mammutaufgabe für die Männerbundesligisten für einen Großteil. Also Berlin hat auch noch keinen, in dem Sinne, Berlin macht Jugendarbeit wahnsinnig gut und viel, überhaupt keine Frage. Ein Leistungszentrum gibt es in dem Sinne auch nicht. Da ist natürlich VC Olympia Berlin vor der Haustür. So, ne? In Frankfurt ist das Internat Frankfurt vor der Haustür. So Friedrichshafen hat das mit den Youngstars natürlich, ne, mit dabei. Und, aber ja, ist ein weiter Weg.
Ja, Wolfgang, glaube ich, dann wollen wir mal wieder ein bisschen in die nähere Zukunft kommen, oder?
Ja, vielleicht so als letzter Punkt. Wir haben ja das Thema eigentlich Saisonrückblick. Und der schielt dann schon ein bisschen in die Zukunft rein, wobei man noch sagen kann, die alten Neuen. Und wenn ich die alten Neuen sage, dann meine ich damit natürlich die, bei denen es schon bekannt ist, dass sie verlängert haben oder noch einen Vertrag haben. Das wären eben Jordan, TK und Michel, und ich schätze die SVG so ein, dass die Mannschaft eigentlich schon steht. Du musst jetzt keine Namen sagen, Stefan, aber.
Du kannst nicken, nein, oder nein, nein, das nein. Hören wir dann nicht im Podcast.
Nein, wir sind, glaube ich, schon ziemlich weit. Also bis auf eine Personalie steht das Team soweit, und es bleibt ein ganzer Schwung Spieler, es kommen ein paar neue dazu, und ich glaube, es kann ganz nett werden. Mal gucken.
Volleyball ist ja so und so ein schnelllebiges Spiel oder ein schnelllebiger Sport, besser gesagt. Also das heißt, da gibt es häufig Einjahresverträge, und wenn dann eine große Serie mal lockt, ich glaube, dann kann auch mal sein, dass der ein oder andere Vertrag schnell mal ausgelöst wird und dann vielleicht nochmal irgendwas ins Purzeln kommt im ganzen Transferbereich. Wenn wir jetzt aber nochmal gucken zu TK, was mich unheimlich interessiert oder was mir aufgefallen ist, die letzten Spiele in den großen Hallen gerade, hat TK Wahnsinnswerte gehabt in seiner Annahme, also von der Statistik, die wir ja auch schon vorhin mal angesprochen hatten, die uns zur Verfügung steht. Können wir davon ausgehen, dass TK auf einmal ein Riesenspieler, aber dass der in den großen Hallen deutlich stabiler und bessere, ja, mehr Annahmen auf positiv und beziehungsweise perfekt hinbekommt? Oder woher kam das, dass auf einmal, da war ein Leistungssprung, da war ja ein riesengroßer Sprung drin?
Na, ich glaube, das betrifft das ganze Team auch. Auch das geht natürlich in diese Annahmestatistik mit rein. Man muss überlegen, wir spielen, und Herrsching spielt auch in der flachen Halle, keine Frage, aber wir spielen halt jedes zweite Spiel in der flachen Halle und die anderen Teams ein- oder zweimal in der Saison. Wo es deutlich schwieriger ist, für jedes Team Bälle anzunehmen. Da geht der ein oder andere mehr an die Decke. Um das zu vermeiden, geht der ein oder andere mehr rüber, oder man versucht, den zu stark zu kontrollieren und verreißt sein Spielbrett, und dadurch entsteht ein Fehler. Deshalb bin ich mir sicher, dass alleine das Spielen in der großen Halle wird schon Auswirkungen auf unsere Annahmequalität haben. Und bei TK das absolut richtig wahrgenommen. Er sagt das auch. Er sagt, oh, alleine wenn wir dann Friedrichs haben, wir reisen den Tag vorher an und trainieren da abends ein bisschen, und diese hohe Halle auch da mal zuspielen zu können, diese hohen Bälle, es ist schon komplett was anderes. Also unsere Mannschaft wird besseren Volleyball spielen können in der großen Halle. So, das ist einfach mal ganz klar. Und TK hat dieses Jahr Float überragend angenommen, sensationelle Zahlen gehabt. Am Anfang ist ein bisschen runtergegangen zum Ende, aber am Anfang war das richtig, richtig gut. Und bei Spin, wie gesagt, da wird sich diese Halle mit auswirken. Ja? Oh, ich krieg gerade Besuch von meinem kleinen Sohn.
Ja, also Gäste sind immer herzlich willkommen im Podcast. Ja. Wolfgang schneidet das alles raus dann.
Hallo, warum soll ich seinen Sohn rausschneiden? Das hängt vom Inhalt ab, was er dazu beiträgt.
Nee, das ist unser neuer Star, das ist doch klar. In so ein paar.
Genau. Ja. Nee, also von dem her, ich glaube, das wird für alle einfach. Es ist ein komplett anderes Gefühl, gerade in der Annahme, in der Abwehr. So, wir werden bestimmte Dinge anders machen können in so einer Halle und auch anders trainieren können, dann hin und wieder zumindest. Und, also da freuen wir uns schon alle drauf und freut Tike sich drauf. Und, ja, ich denke, es wird sich positiv bemerkbar machen.
Ja. Ja, wir freuen uns natürlich auch auf die Halle. Wir werden sicherlich noch ein Special irgendwann im Sommer machen hinsichtlich der Halle. Mal schauen, was sich da noch entwickelt. Übrigens, danke Ingrid, sie hat mich nochmal darauf hingewiesen, ich hatte vorhin von den drei neuen Alten gesprochen. Natürlich ist Richie, der hat den Zweijahresvertrag, gehört dann auch dazu. Ja, vielen Dank Ingrid. Und ich denke, wir verlassen jetzt mal...
Stopp mal, da möchte ich auch noch...
Oh, hab ich was vergessen?
Dalton, ja, natürlich, Dalton hast du noch vergessen.
Ja, natürlich.
Also ich wollte mich jetzt auf die offiziellen Verlautbarungen beschränken.
Hey, wieso? Dalton wurde glaube ich, doch letztes Jahr schon gleich bekannt gegeben, dass er einen Zweijahresvertrag hat.
Das habe ich auch so im Kopf.
Ja, okay. Das habe ich mir so aufgeschrieben. Also ich habe noch eine Tabelle, wo ich mir das mal aufgeschrieben habe. Und
es ist auf jeden Fall so, ja. Und wir haben uns auch ganz bewusst bei ihm entschieden, was ist ja so eine Situation, jetzt wird operiert, was machst du? Will man auf jeden Fall weiter zusammenarbeiten? Guckt man, dass man eine andere Lösung findet? Und wir haben ganz klar gesagt, einfach vom Typ her und das, was da noch an Potenzial, was er nur angedeutet hat. Ja, ich glaube, da können wir nächstes Jahr noch Spaß haben mit ihm.
Ja, das ist auch sehr schön für die Stimmung im Team und so weiter.
Ja, das auf jeden Fall. Ja,
ja, dann, Kajetan, glaube ich, sind wir bei der Kategorie Ein Kessel Buntes zur Erläuterung. Die Namensgebung, Stefan, hat natürlich was mit ehemaligen Spieler zu tun, aber Kajetan, was steckt da drin in dem Kessel?
Ich muss jetzt mal erklären, das versteht keiner.
Du musst zumindest, muss ich erst mal klappern mit dem Kessel. Ja, Kessel Buntes, was haben wir heute im Kessel Buntes? Ja, ihr habt ja schon am Anfang unseren japanischen Einschlag für diesen Podcast gehört. Das hat einen bestimmten Grund. Wir sind berühmt. Wir sind die Nummer 1 in Japan. Big in Japan. Vielleicht erinnert ihr euch an den Hit. Wir sind der Nummer 1 Volleyball-Podcast in Japan. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber wir haben mal irgendwann die Statistik bekommen und natürlich waren wir völlig aus dem Häuschen, deswegen begrüßen wir jetzt immer unsere japanischen ZuhörerInnen und Fans des Volleyballs.
Konnte das denn passieren?
Wahrscheinlich hat das damit zu tun, Stefan, jetzt mal Butter bei die Hühn, ihr habt doch bestimmt einen Japaner für nächste Saison verpflichtet, bestimmt liegt das daran.
Hey, du darfst dazu nicht sagen,
das verstehe ich ja, aber das bringt natürlich auch die Social-Media-Zahlen wieder ganz nach oben, aber wir haben schon ein bisschen Vorarbeit geleistet mit unserem Podcast. Wahrscheinlich gibt es in Japan nur einen Volleyball-Podcast und das ist unserer.
Das könnte eine Erklärung sein, ja.
Der einmal abgerufen wurde. Naja, mal schauen.
Oder es wurde falsch übersetzt.
Vielleicht haben die aber auch irgendwie gedacht, dass das was mit Ernährung zu tun hat, wegen Butter und deutsche Küche oder so. Das könnte ja auch sein. Ne?
Ja, das ist in der Kategorie Volleyball-Podcast.
Ah, ja, okay.
Ja.
Gut, also es bleibt ein Rätsel. Also Stefan, du hast ja schon gesagt, eine Position ist noch unsicher. Vielleicht kommt ja ein Japaner nächste Saison.
Ja, ich glaube eher nicht.
Ja. Wir dürfen ja noch nicht alles verraten.
Wir haben leider in dieser Statistik nichts von anderen Ländern gehört. In Deutschland sind wir in der Kategorie Volleyball als Podcast auf Nummer 3 geführt. Man könnte jetzt böse Zungen behaupten, 3 von 3. Es ist aber für uns jetzt nicht das Entscheidende. Es gibt schon mehrere Volleyball-Podcasts in Deutschland. Aber ganz interessant, dass auch die Deutsche Volleyballliga inzwischen schon mal so einen Überblick gebracht hat, oder der DVV so rum, einen Überblick über die Podcasts im Volleyball und hat uns da immerhin auch aufgeführt. Aber das ist gar nicht mal unbedingt unser Ziel, sondern unser Ziel ist eigentlich das Ganze, ja, so ein bisschen bekannter zu machen und wir wollen auch den Spaß dabei haben und ich hoffe, unseren Gästen haben den Spaß dabei auch. Und Kajetan, du könntest mal gucken, was im Kessel noch ist.
Im Kessel muss ich mal ein bisschen warmen.
Guck mal.
Ach, da steht Torben.
Ich stehe da drin. Also mich kann man gewinnen oder was?
Oder nee, was heißt das? Du hast irgendwas zu verkünden, glaube ich.
Ach so, ja, stimmt. Beim letzten Podcast war die Saison ja noch nicht ganz zu Ende. Da fehlte ja noch ein Spieltag und wurden noch 2 Spieltage in der Statistik nachgetragen. Deswegen konnte unser Tippspiel noch nicht ganz abgeschlossen werden, unser Hauptrundentippspiel. Und jetzt haben wir natürlich kann ich den Gesamtstand nochmal bringen. Also, erster ist Prinz Poldi geworden, zweiter BB Mozart und dritter Zigzag. Also, herzlichen Glückwunsch. Prinz Poldi, du kriegst von uns einen Ball. Also von
der SVG. Der ist unterschrieben. Den haben unterschrieben. Wir von der ganzen Mannschaft unterschreiben lassen.
Ja, und dann natürlich von unserem kleinen oder unserem Sponsor Sommerbäcker DAX ein bisschen Bier und einen kleinen Gutschein dazu. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit und freut euch. Und unser Tippspiel geht ja diese Saison auch noch ein bisschen weiter. Da gibt es zwar nichts zu gewinnen, erstmal jetzt in der Finalserie, aber auch mal ein bisschen Spaß dabei zu haben. Und nächstes Jahr geht's weiter. Und dann schauen wir mal.
Herzlichen Glückwunsch. Und nächste Saison hoffen wir auf rege Beteiligung aus Japan. Das übersetzen wir dann beim nächsten Mal nochmal.
Okay, das darfst du machen. Meine Fremdsprachenkenntnisse sind noch schlechter als meine Deutschkenntnisse und die sind nicht gut.
Trotzdem ganz großer Dank an dich, Torben, weil du hast da relativ viel Aufwand und Mühe reingesteckt, inklusive dann auch Sponsor und. Ja, hast du richtig gut gemacht. Zeigt dir ja auch, es haben relativ viele aus Deutschland mitgemacht. Das war jetzt nicht nur die Lüneburger Ecke. Schön, schöne Geschichte. Sehr schönes Engagement. Und was ich jetzt
noch... danke. Und es wird noch besser. Also ich habe noch so ein bisschen was... Aha. So, das ist zumindest noch mal ein bisschen runder wird das Ganze. Ja.
Noch runder.
Und vor allen Dingen eine Nicht-Corona-Saison wird wahrscheinlich auch dem Ganzen noch ein bisschen mehr helfen.
Ja. So rund wie ein Volleyball.
So rund wie ein Volleyball.
Der Kessel, Kajetan.
Der Kessel ist geschlossen jetzt.
Stimmt nicht. Da muss noch was drin sein. Such noch mal.
Ach, hast das noch, ist auch noch. Das ist auch noch im
Moment. Sag mal, hast du noch ein Ei da drin? Wir hatten gerade Ostern. Hast du noch ein Ei?
So dunkel gedruckt bei mir. Ja, stimmt, da ist noch was drin. Hey, Stefan, wir holen dich wieder ins Boot. Jetzt geht's um dein Volleyballwissen. Wolfgang, was haben wir denn auf Lager?
Wir haben uns bisher in den letzten Podcasts uns angeeignet, dass wir unsere Gäste sozusagen immer mit ihnen einen Quiz gemacht haben. Und ja, natürlich gab es dabei auch was zu gewinnen. Je nachdem, wer es dann war, war es dann entweder die Wahl zwischen Kinderspielzeug als Gewinn oder Bier oder was auch immer. Wir verraten mal noch nichts, was du nachher aussuchen darfst. Aber im Grunde genommen werden wir 4 Fragen sogar beantworten. Genau, also du solltest 4 Fragen beantworten können. In dem Falle geht es bei der ersten Frage einfach mal. Du kriegst dann, was haben wir gesagt, 1 Punkt pro Frage, denke ich mal.
Genau, aber 3 von 4 Fragen richtig beantwortet lassen wir auch gelten.
Da baust schon wieder Druck auf, ne?
Du bist doch derjenige, der immer die hohen Ziele sich setzen möchte.
Nee, ich habe nichts, ich lasse sie ja nur setzen. Also ich mache das ja. Ich gehe ja nur mit dann. Ne?
Ach so, aber du hast ja gesagt, also das Ziel muss schon außerhalb der Komfortzone sein.
Dann wollen wir mal gucken. Gut, alles klar, ich gebe mir Mühe.
Pass auf, also. Ich fange mal mit der ersten an. Nenne drei deutsche Rekordnationalspieler bei den Männern mit über 100 Spielen für die Nationalmannschaft, die derzeit noch aktiv in der ersten Liga spielen. Also natürlich wärst du da dabei. Aber so
Björn André, Jochen Schöps, Markus Böhme.
Ich würde mal sagen, ja, natürlich, Markus Böhme ist mit dabei.
Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Der erste Punkt.
Ja, danke, danke, danke.
Den zweiten Punkt, Torben, willst du den formulieren? Die haben wir irgendwie gemixt, unsere beiden Fragen. Ich habe nämlich noch eine extra Frage.
Ja, okay, dann mache ich mal. Jetzt wird's ein bisschen nerdiger, also und auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also eigentlich ist das so richtig Kajetanz-Ding. Wir gehen mal in die Serie A nach Italien. Und da würden wir gerne wissen, wer drei der besten Blocker in dieser Saison waren.
Drei von den ersten zehn.
Von den ersten zehn, genau.
Drei von den ersten zehn.
Absolut oder pro Satz, das ist egal, kannst du beides sagen.
Was ungefähr das gleiche ist. Also, ja, so knapp.
Piano?
Ja.
Wen nehme ich denn noch? Wen haben wir denn noch so da rumlaufen?
Piano spielt in Milano, also in Mailand.
Ja. Genau. Nennt sich auch.
Genau.
Ja,
ich nehme einfach Simon.
Klar, okay, den nehmen wir aber nur pro Satz, nicht absolut.
Ja, pro Satz ist ja das Entscheidende eigentlich.
Die spielen nicht so viele Sätze bei Lubin.
Genau. Nehme ich einen von Trento, die greifen eigentlich beide so gut an.
Ja, nimm mal.
Kann ich beide nehmen oder muss ich einen von beiden nehmen?
Einen.
Ach so. Eigentlich würde ich lieber aus Perugia noch einen Mittelblocker nehmen, Italiener, aber ich komme nicht auf den Namen.
Oder den anderen.
Na gut, dann nehme ich den Argentinier oder wen soll ich nehmen? Oh Mann. Ja, guck mal, jetzt haben wir ja schon fast 10 zusammen.
Oh. Schweiß einen Namen noch rein.
Ich überlege, ob ich noch nicht noch einen gibt. Vielleicht gibt es noch einen spannenderen. Gibt es nicht noch irgendwo jemanden, den wir nicht auf dem Schirm haben? Ich nehme noch mal Holt. Ich nehme noch mal Holt.
Den hatte ich jetzt nicht unter den ersten.
Ach, schade.
Du, eine Chance hast du noch. Einen, der nach zu Piacenza wechselt.
Dann nehmen wir den. Der war nicht der Iraner, war doch bestimmt auch gut, oder?
Der war auch gut, ja. Aber pro Satz, weil er erst später gekommen ist.
Genau. Ja, das ist schon ein guter Blocker.
Genau. Musavi oder sagt man Sayed? Ich weiß nicht, welchen Namen man.
Ich glaube, Sayed.
Sayed, ja. Genau. Okay, dann lassen wir das mal so. Anzani ist übrigens der Beste.
Anzani, genau. Weil den kenne ich noch, das ist ganz witzig. Anzani, mit dem habe ich neulich noch, hat irgendjemand mir ein Foto zugeschickt, als ich in Treviso gespielt habe. Hat der noch ein Foto mit mir und Gustavo und er stand in der Mitte. Er hat in der Jugend in Treviso gespielt. Aber ich sage, ich bin mit den Namen bin ich nicht gut. Ich habe zwar die Gesichter und kann dir die beschreiben und wo sie spielen. Aber
also da müssen wir einfach mal sagen, also Reis hat da deutlich, deutlich mehr Fachwissen rübergebracht.
Das erwarte ich aber auch, dass die jungen Leute sich mit internationalem Volleyball beschäftigen.
Das war jetzt eine Einzelmeinung von Torben. Nein, also Potrasanin und Solé sind dann auf den nächsten beiden Plätzen, sowohl absolut als auch pro Satz.
Ja.
Also mit deinem Trento warst du gut.
Ja, Trento war ich schon okay. Ich glaube, die sind beide ganz solide.
Sind wir bei anderthalb oder bei zwei Punkten, Cayetan?
Also zwei Punkte.
Zwei Punkte.
Stefan ist kritischer mit sich.
Also ich habe die Frage gestellt und da ich mir auch keine Namen merken kann, also zwei Punkte.
Ja, alles klar.
Also beim zweiten, ja.
Okay, so, jetzt komme ich noch zu einer Frage. Aktuell in den großen Ligen, also Italien, Russland und Polen, kannst du in für jede Liga einen Finalisten nennen? Welcher Club ist schon im Finale?
Jastrzębie in Polen. Dann gegen Kaczerschin sind die im Finale, glaube ich.
Noch nicht,
aber das
Sachsa
wird
braucht noch kommen. Ein Spiel vielleicht.
Genau, gegen Sachsa. Dann haben wir Italien, ist das Finale Lube gegen Perugia.
Lube braucht auch noch das dritte.
Ich dachte, das wäre schon gewesen jetzt.
Sie haben...
Haben die nicht gespielt?
Nee,
haben sie nicht gespielt gestern?
Sie haben... Ach so, war das doch schon. Okay, aber sie haben das erste Spiel verloren, erstaunlicherweise.
Ja, wenn genau. Aber danach haben sie, glaube ich, alles gewonnen jetzt.
Wieso?
Ach ja, richtig.
Auf Twitter habe ich das schon geliked. Also
ja.
Genau.
Ist schon durch. Entschuldigung.
Ja.
So, jetzt Russland.
Russland ist Kasan raus. Das heißt, St. Petersburg.
Ja, sehr gut. Die haben sich heute im Halbfinale durchgesetzt.
Und das andere Team, Fackel?
Ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, noch nicht beendet. Oder? Nee, so. Es ist wahrscheinlich vor kurzem beendet worden, als wir unseren Podcast aufgenommen haben. Ich vermute aber, dass es eher Dynamo ist, aber ich habe nicht geguckt.
Okay. Ja, also ja.
Aber du hast die drei...
Ja, ein bisschen, ich verfolge das schon ein bisschen.
Okay. Ja, Kasan, glaube ich, etwas... überraschend vielleicht nicht ganz, aber ein bisschen traurig, dass sie jetzt aus der Champions League sogar rausgeflogen sind. Also sie spielen nächste Saison gar nicht in der Champions League. Das ist bei dem Budget wahrscheinlich schon eine Katastrophe.
Vielleicht gibt es da noch ein paar Wildcards oder so. Mal gucken.
Ja, können noch was drehen. Ach so, ja, dann haben wir noch eine Frage.
Ja, wir sind ja eigentlich hatte er ja alle drei.
Ja, aber jetzt, das ist eine Bonusfrage.
Wir wollen ihn ja mal richtig aus der Komfortzone bringen, nicht? Also,
in der März-Ausgabe des Volleyball-Magazins war ja eine schöne Story über Angelina und dich. Ihr seid ja wahrscheinlich das Bekannteste. Wusstest du gar nicht.
Nee.
das bekannteste deutsche Volleyballpaar. Kannst du uns noch drei andere Volleyballpaare nennen, bei denen beide noch aktiv in einer ersten Liga spielen und mindestens einer der beiden oder eine muss auch für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Und wir wollen natürlich hören, vielleicht gibt es ja auch neue Entwicklungen.
Ach so.
Das fällt jetzt alles mehr unter Klatsche und Ratsch, aber gut.
Dafür sind wir bekannt.
Nehme ich einmal Ruben Schott.
Jawohl, ja.
Seine Partnerin ist?
Hat ganz süße Sommersprossen, auf jeden Fall.
Richtig.
Seine Partnerin ist Kimi. Für mich ist sie nur Kimi.
Ja, genau.
Dann nehme ich noch Grossa Habelkova.
Jawohl.
Hey.
Brauche ich noch mehr? Wie viel muss ich? Drei oder was?
Ja. Drei.
Mhm. Ach so, drei. Was haben wir denn noch so? Mann, was ist das für eine... Das ist ja auch eine heiße Frage, ne?
Ja, eben.
Vielleicht ein italienisch-deutsches Pärchen.
Italienisch-deutsches
also
Pärchen?
Also so von den Ligen her.
Torben will dich völlig in die Irre führen, glaube ich.
Ich kenne noch eins... Guigi und der Grieche mit dem serbischen Namen. Das müsste auch noch ein Pärchen sein. Ich glaube, die spielen auch noch beide aktuell. Wie heißt er noch? Oh, jetzt kommen wieder meine Namen.
Also, wie war der erste Name?
Sie heißt Guigi.
Aber sie ist keine Deutsche oder kein
Spieler. Nein, sie ist eine Italienerin.
Nee, also einer davon muss
mal... Ja, ich weiß, das war das, was ihr von mir hören wolltet.
Ja,
fiel mir gerade nichts zu ein. Also du möchtest eine deutsch-italienische Liaison?
Das wollte Torben.
Ja.
Ach so.
Bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, wo er spielt.
Ich löse es mal auf. Also es gab mal noch ein Pärchen, wir sagen jetzt aber nicht, um jemanden nicht in die Bredouille zu bringen, gab mal noch ein Pärchen, aber das ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. Wir dachten, du hättest jetzt noch brandaktuelle News, die wir noch nicht kennen.
Ach so, ja, es gibt bestimmt noch einige da.
Ja, okay.
Einige.
Gut,
aber das darf man hier natürlich nicht erzählen. Ne?
Nee, wollen wir dich auch. Also die zwei, die hatten wir auch recherchiert. Mehr haben wir jetzt nicht. Denn Fromm und Ex-Brinker, beziehungsweise jetzt auch Fromm, da ist der Maren ist nicht mehr aktiv.
Ja, aber bei Noah ja auch. Ne? Noahs Partnerin ist, glaube ich, auch nicht mehr aktiv.
Mhm, ja.
Genau. Also, es gibt schon, da gibt schon einen ganzen Schwung. Da gibt es bestimmt auch noch einen ganzen Schwung aktive.
Ja. Okay, also ja. Wir recherchieren weiter. Vielleicht eine eigene Kategorie da.
Ja,
das Richie, sehr gut. Richie hat ja schon mal unseren Podcast als Dating-Portal
missbraucht?
Nicht missbraucht, benutzt,
sagen wir es. Ja.
Aber ich weiß nicht, ob was bei rumgekommen ist, keine Ahnung.
Das war ein Versuch, ich glaube, wir waren auch sehr verdutzt, ja.
Ich glaube nicht. Es ist nichts mehr rumgekommen.
Okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast den Quiz bestanden und.
Ja, so halb, ne?
Naja, was das war schon. Die drei Punkte hast du.
Sehr
du,
gut.
Du stehst jetzt vor der Wolfgang. Frage, also Wein, rot oder weiß?
Rot, bitte.
Und Französisch oder Italienisch oder eine andere Nationalität?
Wenn du mich so fragst, dann gebe ich dir ein bisschen eine schwierigere Aufgabe, damit er nicht so leicht zu kriegen ist. Dann nehme ich bitte einen Lagrein aus Italien.
Okay. Hast du aufgeschrieben, Wolfgang?
Ja, wenn ich zum Nachhören.
Damit das was ist, was du nicht so leicht im Supermarkt kaufen kannst.
Ne? Danke.
Ja, die Befürchtung hatten wir schon, wollten dir Vorgaben machen, aber ich habe gesagt, nee, in Lüneburg kriegt man das irgendwie.
Das ist der Lieblingswein meiner Frau, deswegen.
Okay.
Okay, ja, das ist ein Argument.
Absolut.
Aus Südtirol. Sehr
okay.
Lecker.
Ja, da werden wir schon drankommen irgendwie. Ja,
und ja damit auf jeden Fall.
Wären wir eigentlich auch schon am Ende unserer geplanten Inhalte, unserer Podcast-Folge. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, hört gerne rein, unterschreibt. Wir sind gerade bei der magischen Zahl von 100, habe ich gerade gesehen, die uns sozusagen folgen, die uns abonniert haben. Wenn man berücksichtigt, dass wir offiziell, sage ich mal, erst im November gestartet sind, ist das, glaube ich, für Lüneburg gar nicht so schlecht. Und wir sind auf Apple Podcast, Spotify, dieser Google Podcast, Podigy, unter anderem auch in Japan, wie auch immer. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Wir haben Ideen ohne Ende. Torben hebt den Stift. Schieß los.
Ja, ich heb den Stift. Also ich immer wieder dran denken. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook und hinterlasst mal ein Like oder einen kleinen Kommentar. Wir freuen uns, wir beantworten auch. Und die SVG findet das auch gar nicht so schlecht, so wie ich das mitbekommen habe. Also,
ich würde euch auch rein, gerne noch, ich gebe euch auch noch eine Frage mit. Die könnt ihr dann bis zum nächsten Podcast könnt ihr die dann recherchieren, ja, dass ihr auch mal eine Quizfrage kriegt.
Okay, ja, gerne.
Okay, wie viele Netzmaschen hat ein klassisches Volleyballnetz? Also nicht dieses engmaschige, was wir jetzt neuerdings haben, sondern dieses klassische Volleyballnetz.
Welche
wie viele Länge? Maschen? Wie viele Maschen hat ein Netz? Ein klassisches Volleyballnetz.
Als ich das letzte Mal geguckt habe, gab es unterschiedliche Längen.
Nee, eigentlich, es gibt eine klassische Länge, die normale Länge für das Feld. Also du kannst es zählen. Ja, ihr könnt in die Halle gehen und zählen. Ihr habt ja ein bisschen Zeit bis zum nächsten Podcast.
Ich rechne
lieber. Oder für die Mathe-Freaks kann man das auch ausrechnen.
Also ich zähle lieber.
Ja, so kenne ich dich, Kai. Ja.
Waren das irgendwann mal irgendwelche Strafaufgaben an Spieler, die nicht das getan haben, was du wolltest von ihnen? Oder wie kommst du auf solche Ideen?
Nee, das war mal ein Quiz. Das musste ich als Co-Trainer, kam Vital Hein dann zu mir und hatten wir Saunaabend in der Sportschule in Chiembaum. Und dann sagte er, heute Abend müssen wir irgendwas machen. Vital muss ja immer, da darf nie Langeweile sein, es muss immer irgendwas passieren. Also jetzt nur Sauna und Grillen und Zusammensitzen ist zu langweilig. Mach mal ein Quiz jetzt bis heute Abend. So. So und so viel allgemeine Fragen und so viel Volleyballfragen. Ja, du musst die Quiz machen. Daher ist die Frage noch. Also, da habe ich auch noch ein paar mehr sonst.
Okay. Für die nächste Folge.
Sehr für die nächste Folge, genau.
Wenn wir bis dahin die Lösung haben.
Ich würde dir die Hand für ins Feuer legen, dass du die Antwort vergessen hast, aber egal, da werden wir herausfinden.
Ich glaube, ich kriege sie noch zusammen.
Okay.
Müsste jetzt nochmal nachrechnen, aber ja. Also ich weiß, wie viel so und wie viel übersteht von der Feldbreite und dadurch kannst du das dann, glaube ich, müsste man sich das ausrechnen können. Ja.
Aber vielleicht schicken wir einfach Kajetan zum Zählen, das geht ja dann auch.
Ja, ich denke auch.
Also ich hätte jetzt sogar schon eine Antwort.
Du hättest schon eine Antwort? Mhm.
Aber ich kontrolliere die lieber dann nochmal. Oder möchtest du jetzt schon mal hören?
Vielleicht habe ich sogar die Antwort noch irgendwo hier stehen, dann können wir es direkt auflösen.
Also ich sage jetzt mal, ich hau mal 950 Quadrate in den Raum rein.
Du hattest so viel Zeit beim Volleyballspielen, du hast so lange am Netz gestanden.
Ja, aber für die Zahl hört sich nicht so schlecht an. Wie viel hast du es überstehen lassen, rechts und links?
75.
Ich glaube, es ist entweder einen halben Meter oder einen Meter. 75 ist so eine komische Zahl, finde ich. Findest du nicht? Aber ich zähle morgen mal nach. Ich gehe in die Halle.
Zähl mal nach. Ja. Und
950 merke ich mir auf jeden Fall.
950 merkst du dir.
Also wer besser ist als Torben, der kriegt einen Ehrenpreis dann.
Ab in die Kommentare bei Instagram, Twitter und
Facebook. Oh, warte, jetzt habe ich es doch gefunden. Jetzt habe ich es gefunden. Und du hast recht, 950.
Nein.
Gratuliere. Ja.
Also mein Hut ist auch begeistert, wie man hört.
Ja. Begeisterung vom Lünehuhn. Sehr schön.
Oh, ja. Ich habe noch mehr. Wie hoch ist die offizielle Höhe der Antennenspitze? All solche Sachen.
245 plus 80 hätte ich jetzt gesagt.
323.
Knapp.
Aber in der Nähe.
Bei 43 ist das Netz hoch.
2 Zentimeter haben gefehlt.
Und du darfst das Netz noch 2 Zentimeter überspannen oder so
ähnlich. Ah, okay. Ja, jetzt wird es also so. Jetzt geht es ins Detail. Sehr gut.
Wer kennt die Regel nicht?
Ja, genau.
Expertentalk. Okay, ich glaube, damit.
Hier ist hier noch wilder wird.
Beenden.
Ja, genau.
Jo, wir sagen danke an alle. Wir sagen vor allem danke an unseren Gast, Stefan. War wirklich nett, war unterhaltsam, war informativ, hat uns allen Spaß gemacht. Denke ich, kann ich für uns alle sagen. Sage danke an die Zuhörer, sage danke auch an Ingrid, die ja auch die eine oder andere Frage dazu gestellt hat. Ich hoffe, auch die hat Spaß gemacht. Und ja, wir warten dann, oder lasst euch überraschen, Folge 10, was wir dann für euch parat haben. Und wir sagen Butter.
Ei.
Die Hühn.
Hab ich meinen Part versemmelt.
Macht's gut. Tschüss.
Danke euch, es war nett mit euch. Ciao.
Danke.
Ciao.
Eishockey!